Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ich warte nur drauf, dass du das ins Mikro leerst.
Oh. Ja. Mit dem Gurgeln hat nicht so richtig geklappt.
Nee. Warum probierst du das denn immer wieder?
Ich weiß, warum das klappt mit den Gurgeln, weil ich den Kopf noch höher machen müsste, aber dann würde ich mich so weit vom Mikro wegdrehen, dass man es eh nicht mehr hört.
Ja.
Schlechter Plan.
Mhm. Und auch
unnötig. Unnötig, oder?
Nee, ich weiß halt nicht, wo du damit hin willst.
Alter. Völlig unnötig wieder. Wo ich hin will, ja, das ist halt.
Oh, Plot Twist!
Ja.
Du sollst
Wahnsinn,
ja nicht wissen.
Nicht. Okay. Nee, ich mache mir halt Sorgen um unser Equipment.
Ach so, ich dachte, du machst dir Sorgen um mich. Das wegen meiner geistigen Gesundheit, aber.
Digga, der Zug ist so abgefahren.
Der Zug ist abgefahren? Das Equipment geht vorher.
Klar.
Ein wahrer Freund.
Was denn?
Ein Freund in der Not.
Naja, ich bin ja trotzdem am Start. Was ist das hier?
You just take your pills and you'll be fine, really.
Siehst du, ja. Du musst mich auch mal ein bisschen hier. Meine Pillen musst du mir geben.
Die wöchentliche Dosis. Bewegtbildbanausen, wobei wir machen das ja öfter.
Apropos
das ist nicht nur einmal die Woche.
Richtig, ja. Neue Episode hier für euch.
Ja.
Ihr seid ja bestimmt wieder auf Entzug, deswegen dachten wir, müssen wir wieder neu produzieren hier, neue Folge rausboxen.
Ja, jetzt sind wir schon bei Episode 322.
Mhm.
Und wir haben wieder einen Gast.
Ja.
Er war einmal da bisher. Und das ist gar nicht so lange her.
Nee.
Aber wir haben gedacht, weil im Oktober, wo wir ja noch sind, dann doch der eine oder andere Horrorfilm gerne geguckt wird, bringen wir einen, der das freiwillig auch sehr gerne macht, nämlich Julius.
Hallo.
Hi.
Herzlich willkommen, Julius. Wir freuen uns wieder sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich bin höchst erfreut.
Ey, Dr. J, habe ich mir vorgenommen, nenne ich dich einfach demnächst, weil ich glaube, du bist wirklich der Einzige, den wir hier haben, der zumindest mal an einem Doktortitel arbeitet.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, ja, noch ist ja keiner. Also sonst nimmst du es ja mal sehr genau. Ja. Diesmal mit Vorschusslorbeeren. Ich weiß nicht, womit Julius das verdient hat.
Ja, glaubst du im Ernst dran, dass das schief geht oder was?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Siehst du?
Mal gucken.
Kann ich mir nicht
wir
vorstellen.
Wir sind zuversichtlich.
Ja.
Vielen Dank.
Würdest du mir auch noch den Doktortitel zutrauen?
Kommt ein bisschen aufs Thema an, aber ja, generell klar.
Generell schon. Mhm. Kommt ein bisschen aufs Thema an, okay.
Hast also du dir so ja schon was vorgenommen?
Irgendwas Technikrelevantes wärst du wahrscheinlich nicht so, würdest du nicht drauf wetten, oder?
Nee, echt nicht. Aber das würdest du ja auch nicht machen, Alter, jetzt mal ehrlich. Da muss man ja schon ein bisschen Arbeit reinstecken.
Ich sag mal, wenn ich ein Jahr jeden Tag irgendwie 20 Stunden Informatik pauken würde und mir alles mögliche reinboxen würde, dann wäre ich nach einem Jahr wahrscheinlich fit in diesem Gebiet.
Locker.
Ich kümmere mich halt null darum.
Dann wärst du ja wahrscheinlich so fit, dass du damit was machen kannst. Aber
könnte ich endlich eine Mail schreiben, ja.
Ja, einfach mal machen.
Ja. Naja, nee, das interessiert mich einfach zu wenig, um es zu machen. Aber generell, glaube ich, wenn man sich irgendwo reinhängen würde
klappt.
Und wirklich exzessiv dann üben, dann ist man auch nie zu alt dafür.
Das ist ja wie mit allen Dingen. Konsistenz und harte Arbeit. Dann kommt's raus.
Ja, ein Freund von mir in meinem Alter, der war jetzt in Barcelona gewesen und hat sich so in die Stadt verliebt. Das war jetzt diesen Sommer. Dass er jeden Tag so eine Stunde irgendwie diesen Sprachkurs da gemacht hat, irgendwie online und über Kopfhörer und hat das komplett durchgezogen. Meinte so, ja, nee, ich muss halt früher nach Hause, weil ich muss noch eine Stunde diesen Sprachkurs machen, habe ich heute nicht geschafft. Und das hat er so durchgezogen, dass er jetzt wirklich gute Spanisch spricht.
Glaube ich dir sogar.
Sich dafür verständigen kann, also.
Ja, logisch.
Ja.
Also gerade mit Sprachen.
Das ist ja auch so
ein Wiederholungsding.
Und das ist ja wie in der Schule. Also wenn du irgendwas ja gerne willst und magst und so, dann fällt das Lernen ja auch leicht und dann
logisch.
Geht das relativ schnell.
Bei allem, wenn da eine Leidenschaft dahinter steckt, dann fällt es halt sehr viel leichter gleich.
Ja,
genau.
Richtig. Das hilft auch, dass wir Filme mögen, wenn wir diesen Podcast machen. Also das schadet nicht.
Ja, siehst du, aber da sind wir wieder bei der Konsistenz. Nee, nicht bei der Konsistenz, bei der
okay.
doch, Konsistenz.
Was formuliert dieser Herr? Versteht
wie
wieder
würdest
nicht.
Du denn so die Konsistenz unseres Podcasts beschreiben?
Naja, eine Mischung aus Leidenschaft, Wissen und Scheiße.
Okay.
Das ist die Konsistenz unseres Podcasts.
Aber auch zeitlich, ne? Also es kommt ja immer wieder raus.
Ja, ja.
Das ist auch ein Teil der Konsistenz.
Da sind wir sehr konsistent, ja.
Ist auch wieder richtig.
Das klappt recht gut, also bisher.
Wir haben, glaube ich, seit zwei Jahren wieder eine Backup-Folge da rumzulegen. Und,
stimmt, ja.
Die irgendwo im Keller versauert.
Ja.
Naja, brauchen wir eigentlich nicht.
Nee, bis jetzt klappt das trotzdem immer ganz gut.
Ja, aber wir hatten damals auch nicht die tolle Idee, dass wir sagen, wir können einfach mal irgendwie einen Gast holen, wenn mal einer von uns nicht da ist. Und dann so ersatzweise eine Episode aufnehmen. Deswegen, so weit haben wir damals nicht gedacht. Aber gut, kann ja nicht schaden, mal eine Episode noch auf Halde zu haben.
Ja, ja, eben.
Ja.
So. Jetzt haben wir folgendes Programm. Heute hat wieder jeder ein Projekt dabei und wir haben wieder einen gemeinsamen Film.
Ja.
Den bringen wir am Ende.
Den bringen wir am Ende.
Und ich fange heute an.
Du fängst an, Julius nehmen wir in die Mitte.
Mhm. Wunderbar.
Und das ist der Kurs.
Ja.
Ja dann, let's go, oder? Habt ihr noch was? Julius, weißt ja, wie es mittlerweile hier läuft?
Ja, ich hoffe mal.
Heute ist alles anders.
Heute ist alles anders.
Nee, nicht wirklich.
Naja, wir haben uns heute nicht so, letztes Mal haben wir wirklich gezielt gesagt, jeder bringt irgendwie Filme aus der Horrorecke mit und so. Das war ja dann doch ein sehr düsteres Forscherbild. Mhm. Diesmal haben wir es nicht per se so formuliert. Also gucken wir mal, Lee könnte heute auch eine Komödie mit haben.
Und ja.
Diesmal wollen wir nicht ganz so diese Schublade bedienen, sondern also sicher das eine oder andere Thema, was in den Bereich fällt, wird heute fallen, aber heute wird es nicht ganz so ins Korsett gezwängt, sag ich mal, oder?
Nö, wobei ich hätte tatsächlich was aus dem Horrorbereich.
Ach so, also
Surprise,
doch.
Surprise.
Ich hätte was, ihr könnt aber wählen. Ah. Also ich hätte eine Horrorserie oder eine Musikserie oder zum, ja, Musik im weitesten Sinne.
Aha, das hast du doch vorgeschadowt hier.
Ja.
Wo du letztes Mal, war das in der Support-Episode, wo du gesagt hast, ah, das hätte ja hier gut gepasst?
Genau, das wäre das.
Das muss irgendwas mit Rudi Carrell zu tun haben. In dem Zusammenhang war das.
Oh, Alter, das wird sehr weit ausgeholt, okay. Jetzt, was den Kontext angeht. Mhm. Ja, also könnt ihr euch aussuchen. Ich kann auch gerne über das Musikding sprechen.
Also, du weißt ja, was ich mitgebracht habe, mein Los für diesen Monat. Und das ist ja auch ein Film, der in Genrekreisen, den man so in diese Genre-Ecke packen würde, weil der ist auch sehr düster, es ist Science-Fiction und das ist, hat definitiv auch Horror-Elemente. Insofern würde ich sagen, mach du das Kontrastprogramm, ich wäre für die, ja, für die cool. Musikgeschichte.
Why not?
Du auch?
Cool. Klar, ich sehr mal was gerne. Neues ausprobieren.
Ja. Eine kleine Blume in diesem düsteren Programm.
Oh ja, wobei, ja, also hier ist jetzt auch nicht alles heile Welt.
Okay. Mhm.
Aber das wäre auch komisch, weil das ist jetzt keine Musical-Serie, sondern das ist ein Biopic über Musiker. Mhm. Wobei ich mir ja die Frage gestellt habe, ab wann ist was ein Biopic? Also hier geht es um eine Gruppe von Musikern. Ist das dann auch schon ein Biopic? Oder muss es da irgendwie um einzelne Personen gehen?
Nee, nee, also es ist definitiv auch ein Biopic, wenn mehrere Leute beleuchtet werden. Aber du fragst dich, ob es ein Biopic ist, weil es eine fiktive?
Nee, nee, es sind
so ein Existente, ja, ja.
Geht
klar.
Um reale Menschen, die es so gegeben hat. Und also. Es wird am Anfang auch darauf hingewiesen, dass das eben alles echte Figuren sind. Mhm. Aber dass das halt, wie so üblich, ne, aus dramatischen Gründen wurde hier das ein oder andere Ding halt verändert.
Also als Definition würde ich jetzt nicht sagen, dass unbedingt sich um eine Person handeln muss, oder? Wie würdest du sagen, Julius? Nee,
auf keinen Fall.
Nee, ne? Ja. Ja. Ja, dann ist das eben ein Biopic über. Jetzt mal gucken, ob du drauf kommst, Guess, weil das könnte man wissen. Die Serie heißt Le Monde de Demain.
Mhm.
Und das ist nämlich auch der Albumtitel des ersten Albums dieser Band.
Müsste ich jetzt wahrscheinlich übersetzen.
Die Welt von morgen. So heißt die Serie dann auch passenderweise auf Deutsch. Der internationale, also der englische Titel, lautet Reign Supreme. Was jetzt zumindest mal ein Teil davon ist, Teil des Bandnamens dann im späteren Verlauf.
Mhm.
Kommst du immer noch nicht drauf? Na Digga, französische Gruppierung.
Naja, ich denke an EM hier.
IM?
Ja, so die Richtung. Aber
ja, das könnte man vielleicht so ein bisschen als Marseille Pendant sehen. Hier sind wir in Frankreich, hier sind wir in Paris.
Mhm.
Der Hauptstadt Frankreichs. Und es geht um NTM.
Ach, NTM, okay. Mhm. Na gut.
Na gut. Okay. Hast du nicht so, nicht so gehört oder gefeiert?
Nicht so richtig, nee, nicht so richtig. Weil ich konnte mit Französisch halt nicht viel anfangen. Und ich fand halt ein paar Songs aus Frankreich gut, halt gerade hier die Collabos mit Wu-Tang und so.
Mhm.
Aber insgesamt bin ich halt kein Freund der Sprache, deswegen war ich da nicht so firm.
Mhm. Na gut.
War nicht so mein Favorites.
Okay. Ja, also für mich war das damals schon die erste Berührung mit französischem Hip-Hop.
Mhm.
Und dann kam schon, also dicht gefolgt von IM, aber das war, die waren ja dann eben aus Marseille und auch so einen Tick später, glaube ich.
MC Solar ist komplett an die vorbeigegangen?
Nee, den habe ich schon auch gehört. Wobei, das war mir ein Tick zu conscious, das Ganze.
Ach so.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja.
Ja. Und wo kam denn MC Solar noch her? War der nicht sogar aus Genf? Also war der nicht Schweizer eigentlich?
Wirklich?
Ich bin mir nicht sicher.
Das weiß ich gar nicht.
Ich auch nicht. Aber der war auf jeden Fall in Frankreich unter Vertrag, das weiß ich.
Le Bien Le Mal hieß die Kollabo mit Jazz Matthes oder mit Guru und so. Ja. Den Song fand ich zum Beispiel richtig gut.
Ja, das erste Jazz Matthes Album war eh cool. Ja, jedenfalls war NTM damals halt so ein bisschen die erste Berührung mit französischem Hip-Hop. Mhm. Wüsstest du, wofür NTM steht?
Nee, habe ich keine Ahnung.
Okay, abgefahren. Das ist witzig. Das ist für mich gerade so unbegreiflich, dass man irgendwie, weil es ja schon auch Anfang der 90er war und für mich läuft das irgendwie so mit Wu-Tang und anderen Gruppen.
Ist für dich so, okay.
Also natürlich lange nicht die gleiche Liga und die habe ich auch nicht im gleichen Ausmaß gehört. Für mich war nur, NTM war doch auch dauernd auf irgendwelchen Mixtapes drauf, weil die auch dann dauernd irgendwelche Remixes hatten mit, keine Ahnung, Nas, Kool G Rap und weiß nicht wen.
Vielleicht in der Schweiz?
Nee. War nie so meins. Ja.
Okay. Na, wie auch immer. NTM steht für Nick Tamer. Was so viel heißt. Was so viel heißt wie Fick deine Mutter.
Ah ja.
Ja. Und im späteren Verlauf dann eben Supreme NTM. Und das zeigt hier halt komplett die Anfänge. Wie das überhaupt alles zustande kam. Das heißt, eigentlich geht es nicht nur um NTM, es geht auch noch um einen DJ, der auch Hip-Hop in Frankreich groß gemacht hat. Und dann noch um eine Sprühren. Und deswegen ist die schon sehr Hip-Hop, die Serie. Also ich glaube, wenn man mal so gar nichts mit der Kultur anfangen kann, ist das halt wieder so ein Ding, wo ich nicht weiß, ob man da wirklich gut reinkommt. Weil natürlich geht es ja auch um persönliche Schicksale, aber die Musik oder die Kultur vielmehr, weil alle Elemente werden hier durchgenommen, die steht hier schon sehr im Fokus. Und ich glaube, wenn du da so gar nichts mit anfangen kannst, dann könnte das unter Umständen schwierig werden. Ja, weil es geht damit los, dass Daniel 1983 in San Francisco ist. Und da irgendwie außerhalb der Stadt ist auf so einem Jam landet und da so seine erste Berührung mit Hip-Hop hat. Und er ist schockverliebt. Und er will das nach Frankreich bringen. Und als er dann zurück in Paris angekommen ist, in seiner Wohnung, erfahren wir, dass die gerade ausgeraubt wurde vom Typ, den er da hat pennen lassen. Und der hat seine ganze Plattensammlung verhökert, um halt irgendwie Drogen zu kaufen.
Das ist ja ein Albtraum.
Ja, kannst du wahrscheinlich gut nachvollziehen.
Das geht ans Eingemachte, ja.
Ja, und der ist halt auch, der kommt zurück und kriegt das mit und kackt natürlich den Typen an, der dafür zuständig war, darauf aufzupassen und sagt dazu, Alter, das war mein Leben. Ich war drauf und dran, DJ zu werden. Wie soll ich denn jetzt DJ werden? Alter, meine Platten sind weg. Wie kann ich ohne Platten DJ werden? Naja, und dann geht erstmal die Suche los, weil es eigentlich jetzt in der Umgebung nicht viele Möglichkeiten gibt, wo er die an Mann gebracht haben kann. Mhm. Und so landet er halt in dem Plattenladen und sieht da halt auch gleich stapelweise in dem einen Fach sind einfach alles seine Platten. Und dann sagt er halt zu dem Typ so, Alter, komm schon, ich habe die alle hier gekauft, du weißt, dass das meine sind, gib mir die bitte zurück. Und dann wird hin und her diskutiert, ja, kannst du die günstiger abkaufen und so bla. Und dann krallt er sich die Dinger und rennt, oder zumindest ein paar davon. Und dann verfolgen wir ihn so ein bisschen, wie er halt versucht, als DJ irgendwo Fuß zu fassen, versucht es dann bei Radiosendern, hat da aber nicht viel Erfolg, weil die halt auch so mit so, Alter, was, Hip-Hop? So, nee, also gibt's hier kein Publikum für, was willst du damit? Naja, und dann landet er bei so einem Piratensender und da ist dann aber, läuft halt alles drunter und drüber und so ein bisschen geht's in der Serie eben auch um seinen Werdegang, weil er halt schon auch mitverantwortlich war dafür, also er hat dann eben auch eine Plattform geboten, weil er dann so Hinterhof-Jams organisiert hat oder auf irgendwelchen Bereichen, wo nur noch irgendwie Dreck liegt und halt so kein Mensch hinkommt in irgendeiner Gasse, hat er da so Blockpartys organisiert und da halt aufgelegt als DJ Dynasty.
Sehr französisch.
Ja. Und er hat halt sehr stark dazu beigetragen, dass Hip-Hop groß wurde, weil dann eben dort auch so die Leute, die dann mit MCing angefangen haben, eine Plattform bekommen haben, weil der so Open-Mic-Night-Geschichten gemacht hat. Bei sich dann im Radio und dann sind da eben gruppenweise Leute einmarschiert, um halt irgendwie rappen zu können. Und so ist das immer größer geworden und so haben das dann eben auch unsere eigentlichen beiden Hauptfiguren mitbekommen. Das sind Bruno und Didier. Im späteren Verlauf dann eben Kulshen und Joey Star. Und die beiden leben in, naja, jetzt nicht ärmlichen Verhältnissen, aber das ist halt schon so Arbeiterklasse. Und eben, wir sind hier im 93. Bereich in Paris, Saint-Denis. Deswegen ja auch das gerne mal die 93 vor dem NTM, weil das ist halt so die ganze Crew. Da hängen eine Menge Leute dran. Und ja, die, wie die dann erstmals auch in Paris in Berührung kommen mit Hip-Hop, die sehen dann aber erstmal nur Tänzer. Und deswegen fangen die dann selber auch erstmal mit Tanzen an und kommen über die Schiene erstmal daran. Dann Didier kriegt dann so einen Gig, wo er als Background-Tänzer irgendwie mit so einer Tour mitfahren kann und macht das dann. Und da trennen sich dann auch so ein bisschen die Wege. Und sowieso ist die Freundschaft zwischen den beiden auch immer wieder Thema, weil Bruno von seinem Vater eigentlich in so eine Fußballerkarriere gepusht wird. Der hat den halt immer mit zum Training genommen und da so ein bisschen gepusht. Und der hätte eigentlich auch die Möglichkeit für Lens zu spielen, will das dann aber nicht, weil er halt sagt, hey, ich bin in Saint-Denis, so, das ist hier meine Hut und ich will hier nicht weg. Und ich will, wenn, dann was für Saint-Denis erreichen und nicht für Lens. Und so lässt er das mit dem Fußball, was natürlich dann der Vater weniger geil findet. Und wird er aber auch erstmal genötigt, irgendwie in der Bank zu arbeiten nach der Schule. Und so sind die halt immer wieder an einem Punkt, wo die was machen müssen, auf das sie keinen Bock haben. Und man merkt halt so, die Liebe zu Hip-Hop wächst und eigentlich haben die Bock, das zu machen. Und über das irgendwann sprühen die auch. Und über das Sprühen lernt Kulshen dann Lady V kennen. Das ist eine andere Sprüherin und ihr Weg wird hier auch so ein bisschen erzählt. Hat auch ein bisschen was mit ihrer Mutter zu tun, die für Epic arbeitet, das Plattenlabel. Mhm. Und so fügt sich das alles zusammen und so wird dann eben auch der Weg gezeigt, wie die überhaupt zu einem Plattenvertrag gekommen sind und dann eine Möglichkeit bekommen haben, Alben aufzunehmen. Und dass die eigentlich zum Rappen kommen, das passiert relativ spät in der Serie, weil das sind 6 Episoden, immer so 3/4 Stunde, 50 Minuten. Mhm. Und das dauert mal locker bis zur 4. Episode oder so, bis die überhaupt anfangen zu rappen.
Okay.
Ja, oder 3., also ja, jedenfalls verhältnismäßig spät. Dafür, dass es eigentlich, dass die Gruppe halt natürlich primär dafür bekannt ist, dass sie rappt und Alben rausbringt.
War das trotzdem bis dahin interessant genug für dich oder warst du jetzt ungeduldig und hast gedacht, ein bisschen lang hier die Info?
Nö.
Okay.
Weil es halt trotzdem permanent um Hip-Hop geht. Ne? Mhm. Wie gesagt, die machen halt so die anderen Elemente durch
erstmal. Ja, klar.
Da hast du deine Konsistenz.
Ja. Und das ist auch, also auch der Weg von Dynastie ist total cool, weil du halt merkst, wie er sich viel abguckt, aber dann halt auch selber rumprobiert und dann diese Plattform bietet. Und halt auch immer wieder versucht, irgendwie was besser zu machen. Und als das dann mit dem Scratchen losgeht, fängt er mit dem Ding an, die Nadeln zu beschweren, indem er eine Münze oben drauf legt. Und ich meine, das Ding kennst du halt auch noch. Und für mich war es halt auch total, also ich war halt so krass zurückversetzt in die Jams, die es einfach in den 90ern, Anfang 90er, Mitte 90er gab. Das ist schwer in Worte zu fassen, was das halt für so ein Gefühl war, weil das schon irgendwie... Das war so, der DJ hat aufgelegt und plötzlich hat sich halt auf der Tanzfläche irgendwie ein Kreis gebildet und die Leute haben angefangen zu breaken und weißt du, so das ganze Ding. Und irgendwie im Hinterhof haben sie gesprüht und all sowas, also irgendwie alles parallel und diese ganzen Elemente des Hip-Hops, das wurde früher halt einfach auch mehr so in der Einheit zelebriert. Und,
ja.
Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was da auch eine große Rolle spielt, das wird eben auch gut transportiert. Und deswegen, die macht schon eine Menge richtig, die Serie.
Ist es mehr Lion oder ist es The Empire? So.
Empire, mit Empire die Serie, meinst
ja,
du?
Ja, ja, genau.
Und was ist Lion?
Lion, der Hass.
Ach, Lion.
Ja.
Definitiv mehr Lion. Mhm. Weil natürlich auch, also das weiß man vielleicht, wenn man NTM halt hört, dass die Texte sind halt schon auch wahnsinnig energiegeladen, provokant und sehr gegen Staat und Polizei und so.
Also
die sind so ein
kritisch.
Bisschen, naja, eher so das französische NWA halt.
Ja. Mhm.
Oder, ja, also noch nicht ganz Public Enemy, weil halt wirklich nicht so politisch, aber es ist halt schon immer fick den Staat und
ja. Ja, die waren so ähnlich wie NWA, waren die, das weiß ich noch, dass sie damals so von den Konservativen in der Kritik standen und auch
ja,
die Platten da verboten werden sollten und so.
Ja, also gut, die haben dann die Richtung so ein bisschen gewechselt. Irgendwann haben die auch Songs rausgebracht, wo sie halt explizit auch gegen Waffengewalt sich aussprechen. Aber das war zu Beginn, hast du halt schon gemerkt, so die kommen halt aus den Banlieues und aus einer sozial schwachen Gegend und haben eine Menge Wut im Bauch und haben das halt so kanalisiert. Und das spürst du. Die Musik ist halt wahnsinnig energiegeladen und das ist halt wie die frühen MOP-Sachen und so, Alter. Mhm. Du hast halt richtig gemerkt, so da ist so eine Dynamik dahinter, Alter. Das hat so dieses, was halt gerne auch irgendwie Hangel genannt wird im Hip-Hop, wo du richtig merkst, so, die haben so Bock, das loszuwerden und dem richtig was zu sagen.
Gut im Bauch.
Und das überträgt sich tatsächlich auch in der Serie ganz gut. Mhm. Es ist dann schon an der einen oder anderen Stelle natürlich ein bisschen... bedienen sie ein paar Tropes, weil halt Didier natürlich dann sehr drogenaffin wird und das hat schon auch alles mehr oder weniger einen realen Bezug. Mhm. Aber er zum Beispiel ist jetzt ein Schauspieler, der hier sein Debüt gibt und ich finde, dass der dann an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen überfordert ist mit dem, was er da spielen muss. Der Bruno spielt, macht das sehr souverän, finde ich. Der ist aber auch schon eine ganze Ecke erfahrener, also er hat 35 Credits. Schon bei Rodin mitgespielt und anderen großen Filmen. Also deswegen ist da schon so was, aber es funktioniert trotzdem gut in der Chemie zwischen den beiden, weil das ja schon auch wichtig ist, weil die Freundschaft von denen hier eben auch einen großen Raum einnimmt. Ja, aber ich mochte die. Ist wirklich, wirklich sehenswert. Ist auf keinen Fall perfekt, aber also für Hip-Hop-Fans auf jeden Fall und erst recht NTM-Fans definitiv empfehlenswert. Mhm. Ja. Ist von Arte.
Oh, wow.
Aber eben auf Netflix zu sehen.
Okay.
Aber Arte hat die produziert.
Lustige Mische.
Ja, dann kann es nur gut sein.
Wenn es auf Netflix läuft.
Ja, und die decken hier halt rund dann doch 10 Jahre ab, ne? Weil es geht halt eben 83 los und geht dann schon bis Anfang 90er, wo es dann ums erste Album geht.
Wie lange gab es NTM?
Na, die haben sich ja irgendwann getrennt und dann gab es, glaube ich, wann waren das? 2008 oder so, gab es so eine Art Reunion. Mhm. Also ich glaube, die haben, und die waren dann schon so 10 Jahre oder so getrennt, ne? Also ich glaube, die haben sich Ende der 90er, gab es dann eine Trennung.
Okay, das war noch vor 2000, dass sie sich getrennt haben.
Ich meine,
2008
ja.
Nochmal. Okay.
Dann gab es so eine Reunion und dann haben die auch nochmal getourt und so. Ich weiß nicht, ob die dann nach der Reunion überhaupt noch auch zusammen dann weiter nochmal Alben aufgenommen haben. Mhm.
Hast du die schon mal live gesehen?
Ja. Ja, schockt.
Gut, ja.
Ja, klar, weil ich sag das mit der Energie, das ging schon auf. So.
Das finde ich interessant, dass du das mit der Energie gesagt hast, weil es gibt einen französischen Philosophen, Frantz Fanon, also französisch-algerischer, und der ist gleichzeitig, also er ist aus der antikolonialen Sphäre, ist aber auch gleichzeitig Psychiater gewesen. Und er hat sich angeguckt, wie Migrantinnen in Frankreich, aber auch vor allen Dingen die Kolonisierten in Algerien körperlich darauf auf sozusagen Unterdrückung reagiert haben. Und es war total krass, wie er beschrieben hat, dass sich eben auch körperliche, auf der einen Seite sozusagen diese Unterdrückung sich körperlich auf Postur, auf irgendwie Mimik, Gestik und so weiter ausgespielt hat, aber auf der anderen Seite, wie die Leute das auch losgeworden sind. Mhm. Und zwar durch sehr intensive Tänze, sehr intensive Ausdrücke, also sozusagen Körperausdrücke, Musik und so weiter. Und das spielt da, glaube ich, ganz gut mit rein.
Mhm. Ja. Ja, ich finde, das hat man auch in den USA, gibt es das ähnliches Phänomen mit der Musik oder mit dem Hip-Hop aus den Südstaaten, der ja anfangs auch sehr energiegeladen war und diese ganze Crunk-Bewegung und so, da, wo du ja dann auch das Clowning und Crumping im Tanz gehabt hast, was von außen ja auch erstmal sieht, als wärst du halt irgendwie, jetzt hättest du mal kurz in die Steckdose gegriffen. Ne,
und jetzt hättest du Krämpfe, ja.
Aber es ist befreiend.
Ja,
also
eben.
Es ist genau das sagt ja Fanon, dass dadurch schafft man nicht nur, also man schafft ja gleichzeitig zwei Sachen, nicht? Man gibt diese Energie, die man bekommen hat. Also es sind ja negative Affekte. Man bekommt ja jeden Tag Schreien, Beleidigungen, Unterdrückung, abgebrochene Träume, genau. Ja. Und das ist ja eine, also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Energie. Mhm. Das ist jetzt nichts Esoterisches, sondern man kann das auch physisch erklären. Jetzt, wenn man jetzt in die Affekttheorie gehen würde, das wäre jetzt so Brennan, Theresa Brennan, die hat das aufgearbeitet, ganz gut. Und das speichert sich im Körper. Mhm. Und das muss wieder raus. Und dann ist es A, Befreiung. Also wortwörtlich, nicht? Also es ist, man befreit sich durch den Körper von dieser Unterdrückung. Mhm. Aber gleichzeitig macht man das gemeinsam. Ne? Das macht man ja nie alleine. Man sitzt ja nicht zu Hause rum und zappelt, sondern man macht es gemeinsam mit anderen. Und das ist natürlich ein Gemeinschaftsgefühl.
Come on, Hippies.
Ja, da entsteht natürlich auch eine riesen Gruppendynamik. Und deswegen, ey, also gerade bei so Bands, die so wahnsinnig viele Mitglieder haben, oder egal, selbst wenn die Band nur aus 3 Leuten besteht, die dann aber mit 20 Mann auf die Bühne kommen, ne, wo du richtig merkst, so, das halt, natürlich unterstützen hier das ganze Ding, aber die ganze, diese Gruppendynamik, was das halt auch eben für eine Energie mit sich trägt, das ist halt schon, das ist krass, Alter. Und wenn dann der ganze Wu-Tang-Clan die Bühne stürmt, so, das ist einfach, Alter, das ist schon super gemacht, krass,
ja.
Mann.
Ja, klar.
Und dann stehen da 20.000 Leute und, oder ich meine, wie in unserem Fall da irgendwie 70.000, aber gut, da sind die halt nicht mehr mit der gleichen Energie auf die Bühne gestürmt. Logisch. Das
ist ein paar Jahre her.
Ja, aber das fand ich eben in den 90ern schon krass, ey. Das hast du wirklich mitbekommen, gerade vielleicht auch, weil natürlich in den 90ern Hip-Hop in Frankreich sehr neu war und in Deutschland natürlich auch. Das Neue, diese neue Komponente daran hat halt schon auch nochmal so eine zusätzliche Wirkung, ne? Dass du halt einfach völlig loslässt, weil es dich so überrollt einfach, was da passiert. Irgendwie. Und das ist natürlich mittlerweile sehr abgedroschen.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ist wirklich überrollt.
Ja.
Das ist wirklich dieser Affekt, der geht über alle drüber. Und das ist auch einfach ein gemeinsames Erlebnis, nicht? Ja. Das sind nicht nur die Performer und die Zugucker, sondern das sind beides. Sie brauchen sich beide und sie transportieren sich gegenseitig diese Energie. Das ist was, es kann was Wunderschönes sein.
Alter, ich bin damals beim EPMD-Konzert in Zürich, Alter, so abgespackt in der ersten Reihe, weil ich das so fett fand. Das ging bis kurz vor die Bewusstlosigkeit, so, weil die einfach alle Leute so im Raum und da kein Sauerstoff mehr drin, weil alle so abgehen.
Ja, klar.
Glaube ich dir aufs Wort.
Das ist so abgefahren, ja. Ja, und eben ein Teil davon transportiert die Serie sehr gut, auch wenn die halt hier eben den ein oder anderen Trope nicht rumkommt. Ich kann die empfehlen. Man muss natürlich Französisch mögen und französischen Hip-Hop, das hilft.
Ja.
Nique ta mère. Ich find's großartig.
Französisch die gallische Rache an Cäsar.
Okay. Gut, dann gibt's Punkte für Le Monde de Demain.
Schieß los.
7,8 gibt's auf IMDb. Kein Metascore. Und auf Letterboxd ist die auch. Da hat sie eine 3,7. Und das finde ich eh so ein bisschen dubios, weil auf IMDb ist die Jahreszahl noch offen, ne? Also mit dem Bindestrich dahinter, was ja immer so ein bisschen suggeriert, es könnte weitergehen. Mhm. Auf Letterboxd ist sie wiederum. Das Ende hat schon auch einen recht finalen Touch. Und deswegen, ich weiß nicht, was damit passiert, ob die da noch weiter erzählen. Würde sich ja eigentlich fast ein bisschen anbieten, da die nächsten 10 Jahre auch noch zu erzählen, weil es dann ja eben auch irgendwann zu einer Trennung kam. Mhm. Aber keine Ahnung, also das konnte ich leider nicht rausfinden, was damit ist, ob das weitergeht oder nicht.
Ja, ich habe auch gerade online geguckt, weil ich wollte den französischen Titel natürlich nicht falsch schreiben, wenn ich den irgendwie einfüge. Und da gibt es hier eine Seite, die heißt What the France. Mhm. Also What the France Org. Und die haben auch über die Serie berichtet. Und da steht, die Welt von morgen mit 6 Staffeln wird vom 10. Oktober bis zum 16. November 2022 online verfügbar sein. Also los geht's.
Ja, die meinen wahrscheinlich 6 Episoden.
Ich glaube, da haben die sich wahrscheinlich verschrieben. Haben statt Folgen haben die Staffeln hingeschrieben. Also da könnte auch der eine oder andere irritiert sein und nach den anderen 5 Staffeln suchen. Ja.
Weird.
Ja.
Ja, also ich kann noch die Leute aufzählen, die hier als Creator gelistet sind. Aber das sind natürlich alles Namen, die uns nichts sagen, weil die ausschließlich in Frankreich gearbeitet haben und mitunter auch nicht allzu viel gemacht haben. Ich kann es aber auch lassen. Das ist wahrscheinlich nicht besonders interessant, oder?
Klingt nicht so, als hätte es großen Mehrwert. Ich würde sagen, wir raten an die Punkte. Wer muss anfangen?
Julius.
Dann sage ich mal 9.
Ich sage 8,5.
Ja, 8,5 ist richtig. Aber hey, nah dran.
Ja, wenigstens werde ich nicht so ein katastrophales Ergebnis hinlegen wie letztes Mal.
Abwarten. Mal gucken. Kann noch eine Menge passieren.
Aber gute Rezension. Also mit viel Leidenschaft vorgetragen.
Ja.
Da geht das Hip-Hop-Herz auf.
Ja.
Muss man dir lassen, konntest du nicht verbergen.
Nee, das ist halt Hip-Hop, ne?
Ja.
Wenn es gut gemacht ist, dann kriegt mich das immer noch.
Ja, jetzt musstet ihr 321 Episoden warten. Hier ist die Leidenschaft, auf die ihr gewartet habt, von Lee. In all den Folgen.
Besser spät als nie.
All die Besprechungen. Besser spät als nie. Okay. Julius, wollen wir mal gucken, ob du genauso leidenschaftlich deinen Film hier vorträgst.
So, ich habe mir gedacht, ich will mal ein bisschen Herbststimmung und ein bisschen Halloween-Stimmung verbreiten, aber oldschoolig. Bevor ich aber dazu komme, habe ich trotzdem in der herbstlichen Stimmung eine Honorable Mention, die ich ganz gerne an die Zuhörerinnen rausgeben würde. Und zwar, das ist eine Serie, die gucke ich mir jeden Herbst an, um mal richtig in Stimmung zu kommen. Eine Serie, die unheimlich und unheimlich süß ist. Die Rede ist von Over the Garden Wall. Und okay. Es geht um zwei Brüder, die sich verlaufen haben. Mehr werde ich nicht sagen. Das ist eine Zeichentrickserie von Cartoon Network. Hat Kultstatus auf jeden Fall. Und wie gesagt, also auf der einen Seite hat unglaublich schöne ästhetische, aber auch herzliche Momente und kann aber auch durchaus mit ein paar Plot-Twists und unheimlicher Stimmung auffahren.
Und die ist von Cartoon Network?
Ja.
Heißt dann so höchstens 20 Minuten pro Episode?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Also, wie umfangreich ist die, also wenn du die jedes Jahr guckst?
Die hat, glaube ich, 10 oder 12 Episoden.
Mhm.
Und genau, es ist einfach eine kontinuierliche Geschichte mit einzelnen, sagen wir mal, Stationen der Reise dieser zwei Brüder.
Mhm. Und wenn du die dann mal jährlich guckst, also, guckst du das so in einem Rutsch oder schon?
Immer, auf jeden Fall.
Okay.
Das, genau, und das ist, da ist einfach so viel herbstliche Stimmung. Und der Soundtrack ist unglaublich. Also wenn ich mal richtig in Herbststimmung kommen möchte, ich mache mir den Soundtrack auf Spotify an, laufe durch Berlin oder fahre durch Berlin und besser kann man es nicht machen.
Okay, schön. Klingt gut.
So, das war die Honorable Mention.
Mhm. Over the Garden Wall, ja?
Over the Garden Wall.
Okay.
Und der eigentliche Film, den ich heute mitgebracht habe, ist The Haunted Palace. 1963 von dem legendären Roger Corman.
Ach,
ja.
Okay.
Eins seiner 8 Poe-Verfilmungen, wobei hier tatsächlich, also er hatte ja zu jedem Film ein Poe entweder Gedicht oder Geschichte gehabt, also Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Hier tatsächlich, ehrlich gesagt, kommt es mir so vor, als wäre Poe nur hier der Aufhänger gewesen. Die eigentliche Geschichte hat sehr wenig mit Poe zu tun, sondern mit H.P. Lovecraft. Das ist ein Film für Lovecraft-Fans. Das ist
eine abgefahrene Kombi, oder? Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft? Mhm.
Ja, deswegen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum das so verbunden wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass gesagt wurde, okay, das sollen alles 8 Poe-Filme sein und Corman sich gedacht hat, naja, ein guter H.P. Lovecraft. Übrigens, da muss man wissen, nicht, das ist 63, das ist knapp 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung dieser Kurzgeschichte. Postmortem, also H.P. Lovecraft war schon tot.
Mhm.
Geschrieben hat er sie 27. Es geht um Charles Dexter Ward, The Case of Charles Dexter Ward. Die hat er 1927 geschrieben, erst nach seinem Tod veröffentlicht worden und gerade mal 20 Jahre später eben schon verfilmt. Und wenn man ein bisschen sich mit Lovecraft auskennt, wird man wissen, es gibt sehr wenige gute Verfilmungen von Lovecraft und insgesamt eigentlich sehr wenige Verfilmungen. Kommt natürlich immer mehr dazu.
Mhm.
Aber ich würde sagen, es ist, wenn nicht die erste Verfilmung, dann wenigstens eine der, also die erste gute Verfilmung von Lovecraft.
Okay. Aber wir hatten hier schon wirklich oft Stoffe, wo es hieß, da und da inspiriert durch H.P. Lovecraft oder
ja, ja, Reanimator ist auf jeden Fall.
Dagon wahrscheinlich.
Und hier, du hast ja Lovecraft Country.
Ja, genau. Ich würde sagen, Color Out of Space und The Cabinet of Curiosities, das sind wirklich mit die besten Verfilmungen von Lovecraft.
Okay. Ach, du mochtest Color Out of Space, okay. Der kam bei mir nicht so gut an.
Ich fand ihn sehr nah an der eigentlichen Geschichte dran. Mhm. Und wenn man sich so anguckt, also man ist, you're not spoiled for choice, nicht? Also was Lovecraft angeht, es gibt ein paar Filme, aber viele von denen schaffen es eben nicht, diesen Lovecraftischen Geist rüberzubringen. Mhm. Also ich würde sagen, wie gesagt, Reanimator, Dagon und so. Es gibt noch Anfang 2000er einen relativ, Film, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ich muss nochmal nachgucken. Aber das Problem ist, dass es so sehr in die Nische, also Lovecraft-Filme so sehr in die Nische gedrängt wurden eine Zeit lang, dass sie einfach nur sehr schlecht waren. Und wirklich gute Verfilmungen gibt es sehr wenige. Und ich würde sagen, The Haunted Palace ist wirklich eine gute Verfilmung.
Okay.
Und dadurch, dass er so oldschoolig ist, hat man gleichzeitig so einen angenehmen Gruseleffekt. Also es ist kein Horrorfilm im Sinne von, okay, ich schnapp mir meine Decke und die ist bis zur Nase hoch, naja, okay. und die Fingernägel werden gekaut, sondern das ist ein, für mich zumindest mal, es ist ein Wohlfühlfilm. So.
Aber das, wenn du oldschoolig sagst, meinst du, der ist für die Zeit, in der der entstanden ist, auf alt gemacht, oder?
Nee, der ist was? Also, hier gibt es mehrere Ebenen. Mhm. Also das Oldschool einerseits, weil der schon gute 60 Jahre her ist. So, wir haben jetzt 2023, ja, okay. Der Film ist von 63.
Ist ein alter Film, ja.
Genau. Und ich würde sagen, dass es ist kein Hammer-Horror, so, aber es reiht sich in die gleiche Zeit ein.
Okay.
Das ist so der Golden Age of Horror, so, oder auf Gothic vielleicht Horror.
Ja,
durchaus.
Und auf der anderen Seite, ich würde sagen, dass die Geschichte selbst auch, also dieses Cosmic Horror, was Lovecraft ja geprägt hat, das ist zumindest mal, wenn man es verfilmt, natürlich kein Splatter. Das ist auch nicht, das ist eine sehr subtile Art von Horror, die sich nur langsam einschleicht. Und deswegen ist es auch so schwierig, das zu verfilmen.
Ja, Cosmic Horror ist witzig, ja. Also höre ich zum ersten Mal, aber ich weiß natürlich sofort, was gemeint ist. Das ist ganz witzig. Hatten wir nicht auch bei Event Horizon zuletzt irgendeine Lovecraft-Referenz?
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich war nicht dabei,
aber... Ich kenne jetzt nicht alle seine Werke und deswegen weiß ich immer nicht, was man dazu hören kann, aber sehr viele Horrorfilme und auch Sci-Fi-Filme auch haben sich ja an Lovecraft orientiert.
Mhm. Ja, also völlig zu Recht, weil bei Event Horizon hast du ja etwas, was jenseits der Vorstellungskraft des Menschen ist. Dieses
Überböse.
Die kommt zu. Nee, das ist ja genau der Witz. Ich glaube, das ist nicht eben überböse, sondern das ist so unvorstellbar, dass wir gar nicht begreifen können, was damit gemeint ist. Und dieser Mensch, der da zurückkommt, also dieses Team, das da zurückkommt, oder beziehungsweise es ist ja nur dieser eine, nicht? Wenn ich mich gut erinnere.
Du meinst, der da reingezogen wird und dann wieder rauskommt. Ja, das ist erstmal nur einer.
Genau.
Ja.
Der ist ja so völlig raus, dass er noch nicht einmal in der Lage ist, so etwas wie Moralität zu empfinden. Mhm. Also alles, was er tut an seinem Körper, an diesen Gräuelsachen, alles, was da gezeigt wird, das ist ja fern jeglicher menschlicher Logik. Sagen wir es mal so.
Ja, so. Ja, die fassen es, glaube ich, einfach als Hölle zusammen, ne?
Ja, aber er verliert halt die Menschlichkeit. Ja, so, weißt du, das logische Denken und das normale Verhalten und so.
Das ist, glaube ich, der Witz mit dieses, sie fassen das als Hölle zusammen, ist der menschliche Ausdruck dafür. Mhm. Ja, aber eigentlich ist es nicht verständlich. Ich glaube, darum geht es im Cosmic Horror, dass etwas so weit ab von jeglicher Realität ist, also auch Cthulhu, Yawgthothos, hier Sheogorath und so, diese ganzen Gottheiten. Say what?
Ich war nur so, Alter, wer?
Ich hab schon wieder vergessen, ja, Wikipedia auf ins Lesezeichen zu packen.
Nee, genau, das sind diese Gottheiten von H.P. Lovecraft, ja, die er
ich kenne nur Cthulhu.
Aufgemacht hat. Genau. Die sind ja eben einfach nicht mit dem Menschlichen zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch eine meiner Thesen in meiner Doktorarbeit, ist, dass wenn wir Angst empfinden, gibt es ja zwei, da können wir später nochmal drüber sprechen, bei dem gemeinsamen Film, gibt ja zwei Arten, was schiefgehen kann. Das eine ist, etwas kommt auf dich zu, was du überhaupt nicht kennst. Also die gesamte Umgebung, alles, was dich umgibt, macht auf einmal keinen Sinn mehr. Mhm. So. Das zweite, was schiefgehen kann, ist die Frage, was soll ich tun? Was mache ich denn jetzt? Und wenn diese beiden kombiniert werden, dann hast du den Unheimlichen, das Unheimliche, so diesen Horroreffekt mit, ich weiß nicht, was gerade passiert und ich weiß auch gar nicht, was ich tun soll. Hm. Und das ist da, wo Angst richtig hardcore entsteht. Und
ist ein gutes Beispiel, weil zu deinem ersten Part so, ich weiß nicht, was gerade passiert und ich weiß nicht, ich kann mir das nicht erklären. Mich stören halt immer Horrorfilme, die das so hinnehmen. Wo dann irgendwas komplett Abstruses passiert, wo jeder normale Mensch erstmal 4 Tage bräuchte, um da wieder runterzukommen, aber die Protagonisten in den Filmen das sofort akzeptieren, als wäre das so das Normalste der Welt, dass da gerade irgendwie, keine Ahnung, so ein Typ sich in Wolf verwandelt oder so. Das sind dann immer so Momente, wo ich denke, bitte was? Also ihr müsst doch da irgendwie drauf reagieren, was da jetzt gerade passiert und nicht so, ja, okay, wir gehen da mal in ein anderes Zimmer oder so, weißt du? Also das sind...
Ja.
Da verlieren mich Filme ganz schnell.
Genau, da bin ich bei dir und ich glaube, wenn du merkst, also ich würde das ja sozusagen als so eine ganzheitliche Paralyse beschreiben, weil wenn du nicht merkst, dass der Körper auf einmal so und der bleibt stehen. Also der Geist bleibt stehen und der Körper bleibt stehen in diesem einen Moment der Angst, wo die eigenen Möglichkeiten nicht übereinstimmen mit der Umwelt. Man verliert sozusagen doppelt Kontrolle. Kontrolle über die Umwelt und Kontrolle über sich selbst. So.
Ja, das war bei mir, als ich Leerkassetten damals geklaut habe, als kleiner Junge. War auch Schockstarre. Ich bin da stehen geblieben wie so ein Reh,
als
ich erwischt wurde.
Genau.
Anfänger.
Und genau.
Kein krimineller Serbe, ja.
Ja. Das gibt es tatsächlich in dem Film nicht, deswegen würde ich sagen, für uns ist es schon eher so gewohntere Umgebung, weil wir kennen das schon. Das ist jetzt nichts Großartiges. Also sozusagen auch diese Gothic-Narrative haben sich ja für uns auch schon durchgesetzt. Deswegen empfinden wir auch diese Angst nicht mehr, die man vielleicht noch damals empfunden hat. Mhm.
Ja, das ist ja eh immer spannend, inwiefern diese Angst halt an den zeitlichen Kontext gekoppelt ist. Ja.
Genau. Die Geschichte geht um einen Mann, der in das verfluchte Dorf von Arkham, was man später auch aus aus Batman kennt. Mhm. Auch Batman ist von H.P. Lovecraft inspiriert.
Okay.
Insofern. Also nicht komplett, aber in dieser Frage. Mhm. Und Arkham ist eben dieses mythische Dorf von H.P. Lovecraft erfunden. Beziehungsweise Dorf ist es in diesem Film, eigentlich ist es eine Stadt, also sie hat auch eine eigene Uni beispielsweise in Call of Cthulhu, da wird in einer anderen Erzählung wird die Uni auf jeden Fall erwähnt. Und genau, hier ist es noch ein Dorf im 19. Jahrhundert.
Und gibt es da eine Kontinuität in seinen Werken? Also ist das tendenziell das gleiche Universum oder?
Ja,
okay.
Ja, da komme ich gleich dazu.
Okay.
Genau, und dieser junge Mann erbt ein Haus, wie er glaubt, oder ein Anwesen. Stellt sich heraus, es ist nicht einfach nur ein Anwesen, sondern es ist eine Burg, die aus, zumindest mal in diesem Film, aus Spanien, von seinem Vorfahren komplett Stein für Stein importiert wurde. Die Burg von Torquemada, und Torquemada, falls das keinem was sagt, ist der Großinquisitor, der spanischen, berüchtigte Großinquisitor der spanischen Inquisition gewesen, der Hunderte von Menschen auf dem Gewissen hatte. Mhm. Folterungen, Verbrennungen, alles Mögliche.
Oh shit. Ey, aber Alter, ich stelle mir gerade, was ein beschissener Job ist. Ein Umzugsunternehmen im Mittelalter. So, ja. Nee, wir wollen nicht nur eine Krempel daraus haben. Ihr müsst das ganze Haus umziehen.
Ja.
So, wir haben da eine mittlere Burg. Brauchen wir mal ein paar Schiffe, um die ganzen Steine zu transportieren, Alter. Was ein Scheißjob.
aber durchaus verbreitet gewesen in den USA. Also nicht mit Burgen, ja, aber mit Häusern.
Ja, aber tatsächlich. Das ist ein beschissener Job, Alter. Oh Gott.
Auf jeden Fall.
Ja, okay, sorry. Ja,
auf die armen Kerle, die Pyramiden bauen mussten und dann,
oh ja,
dann auch alles manuell, ey, das fand ich schon auch immer hässlich, ey.
Ja.
Ja.
Tat mir sogar den Asterix-Zeichentrickfilm, tat mir das schon leid, als ich das gesehen habe.
Nein, ja. Genau, und er kommt also in dieses Dorf und die Dorfgemeinschaft ist aber nicht so freundlich gestimmt. Die sagen ihm, Herr Ward, gehen Sie bitte nach Hause. Wir wollen Sie hier nicht. Warum? Was habe ich denn hier gemacht? Bitte, ich will doch nur mein Erbe antreten. Und die sind aber unnachgiebig, sagen, nee, verpiss dich. So, er ist natürlich völlig verwundert. Er hat nichts gemacht. Also klar, New England sind vielleicht jetzt nicht die freundlichsten aller US-Amerikanerinnen. aber so ein dunkles Willkommen hat er nicht erwartet. Er geht also in dieses Haus und sieht, seit 110 Jahren ist es verlassen. Also da hat seit 110 Jahren niemand gelebt, außer dem Caretaker, so, der aber sich sehr wenig gecared hat da. Mhm. Und also man hat auf jeden Fall sofort diese Gothic-Atmosphäre mit einem dunklen
Klar, verlassenes Schloss. Ja.
Genau. Direkt auch neben dem Friedhof.
Natürlich,
mit praktisch. Mit all den Steinen und allem. Und genau, es ist eine Geschichte, wie dieser Mann dann vom Geist seines Vorfahrens beseelt wird, damit der wieder zurückkommen kann von den Toten. Also über den Körper seines Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkels.
Moment mal. Das fühlt sich für mich nach einem großen Zeitsprung an.
Ja.
Wie passiert das?
So, es ist so, der Vorfahre von Charles Dexter Ward war ein Nekromant, Schwarzmagier, hat versucht, diese Gottheiten zu beschwören. Mhm. Das ist auch in der Geschichte von H.P. Lovecraft so.
Okay.
Der wird von der Dorfgemeinschaft von Arkham ermordet und will sich aber rächen. Das ist in beiden, sowohl im Film als auch in der Kurzgeschichte so, beziehungsweise im Kurzroman. Es geht darum, dass er geschworen hat, er kommt zurück. Und in der Kurzgeschichte ist er in einem Buch, im Necronomicon, Ex Mortis.
Ach.
Und im Film ist er in einem Porträt festgehalten. Je länger Charles Dexter Ward dieses Porträt anguckt, desto mehr Besitz ergreift sein Vorfahre von ihm.
Ach, Dorian Gray hier noch mit drin.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Und genau, und das geht so weit, also er reist auch mit seiner Frau an, und das geht so weit, dass seine Frau ihn nicht erkennt und da gibt es einen Doktor, der versucht irgendwie zu vermitteln, also der ist so Voice of Reason, nicht der ist der aufgeklärte, fortschrittliche Arzt, der sagt, nein, das ist, der könnte vielleicht irgendwie mit einem generationellen Traumata konfrontiert sein und deswegen verändert er sich. Und
okay, das ist ein längerer Prozess, diese Veränderung. Okay.
Genau. Und das ist ja auch das Interessante, da muss ich zugeben, das ist vielleicht nicht so gut in der Verfilmung. Natürlich geht es in der Kurzgeschichte darum, wie Charles Dexter Ward durch das Lesen von diesem Buch nach und nach in den Wahnsinn verfällt.
Mhm.
Und hier ist das natürlich das Bild. Und hier ist es weniger sozusagen das dem Wahnsinn verfallen, sondern mehr von diesem Vorfahren beseelt werden.
Mhm.
Aber das hat natürlich was mit, ich erlaube mir mal jetzt eine biografische Lesart davon, das hat natürlich was mit Lovecrafts Familie zu tun. Lovecraft ist ja der Letzte seiner Familie. Der hatte keine Kinder gehabt, der war nur einmal verheiratet und das ging eher so lala aus.
Mhm.
ähm, Und was er aber in seinem Leben erlebt hat, ist der Niedergang eigentlich seiner großindustriellen Familie. Sein Großvater war ja Großindustrieller. Und gerade so Ende der Ende des Ersten Weltkrieges, Anfang der 20er, da ging es in den USA eigentlich wirtschaftlich ziemlich krass runter. Mhm. Und das betraf sowohl Teile des amerikanischen Großbürgertums, auch der industriellen Händler etc., als auch, und das war noch vor der, das muss man dazu sagen, vor der Weltwirtschaftskrise 29.
Okay.
So, sowohl die mittlere, so das mittlere Agrarbürgertum. Mhm. Also da sind Bauern reihenweise pleite gegangen.
Okay.
Und das sieht man ja auch ganz oft in den Werken von H.P. Lovecraft, dass, ich sag jetzt mal in seinen eigenen Worten, degenerierte Gemeinschaften. Also du hast ganz oft diese Dörfer, die völlig heruntergekommen sind, die entweder Pakte mit irgendwelchen, wie Shadow over Innsmouth, Pakte mit irgendwelchen dunklen Wesen gemacht haben oder von alleine schon runtergekommen sind. Also das ist die Stimmung, in der er schreibt.
Das ist eh recht düster immer noch.
Genau, ja. 1920er in den USA, noch vor der Weltwirtschaftskrise, geht schon ziemlich vieles den Bach runter. Mhm. Und natürlich auch in seiner Familie.
Okay.
Sein Vater ist, das weiß man nicht so genau, man sagt, wegen der Syphilis ist der, hat er psychische Veränderungen gehabt, okay. Ist aber am Ende ist in einer Anstalt gestorben. Mhm. Also den Vater hat er eigentlich auch kaum gekannt. Die Mutter ist später auch an unspezifischen psychischen Zuständen, das kann man nur spekulieren, auch verstorben. Das heißt, er war sehr früh auf sich allein gestellt, hatte nur noch das, den Rest des Vermögens, das vom Großvater übrig geblieben ist, das übrigens zwischen ihm und seinen Tanten verteilt wurde, was auch wirklich nicht mehr viel war, irgendwie jonglieren müssen. So hat er halbwegs noch existieren können. Also von seinem Schreibtum konnte er nicht leben. Und das sieht man auch, reflektiert auch in diesem Film, nicht? Also er ist sozusagen der letzte seiner, seiner Generation. Und du hast auf einmal, also diese oppressive Stimmung und dieses, dieser Vorfahre, der versucht, ihn wieder zu beseelen, diese dunkle Vorfahre, ist ja auch, zum Teil hat damit zu tun, dass dieses Gewicht, das H.P. Lovecraft auf sich gespürt hat, dass so eine lange Geschichte dieser Familie mit Aufstieg, mit Ankommen in den USA, mit industriellen Tum auf einmal mit ihm eigentlich aufhört. Mhm. Und das ist schon ja, so wie er
muss
das.
Muss ätzend sein, klar.
Ja,
genau. Ja, weil fühlt sich ja wahrscheinlich so an, als wärst du dann derjenige, der das Ding vor die Wand gefahren hat.
Genau, genau. Ja. Und der, also, und man spürt dieses Gewicht eben in seinen Erzählungen, aber auch in diesem Film, wo eben die Vergangenheit in Form des unheimlichen Vorfahren die Gegenwart heimsucht.
Und dieser Vorfahre hat dann wahrscheinlich eine Agenda in Form von Rache oder sowas.
Genau.
Ja, genau. Okay.
Genau.
Ja gut, wenn man so Reanimator und so sieht, das sind eigentlich öfter mal so isolierte Personen, die nicht mehr viel soziale Kontakte haben um sich rum. Und dann irgendwie so in dieses Übersinnliche getrieben werden.
Ja, und das ist die Geschichte von H.P. Lovecraft. Mhm. Also, was eigentlich sehr erstaunlich ist, dass Lovecraft, man muss dazu sagen, das ist ein Disclaimer, Lovecraft war Faschist. Sehr klar.
Ich wollte dich gerade fragen, weil er war ja nicht ganz unumstritten und da wollte ich auch noch darauf hinaus, ob du denn seine Werke von seiner Person trennst, weil diese rassistischen Tendenzen von ihm und so, die sind ja nicht von Hand zu weisen.
Ja, ja, die sind da und ich würde ihn gar nicht von seinem Werk trennen. Ich glaube, die Faszination mit Lovecraft rührt von den kulturellen Tendenzen in jeder Gesellschaft. Wenn wir das jetzt mit Deleuze aufmachen können, es gibt in jeder Gesellschaft, sagen wir mal, grob drei Tendenzen. Eine Tendenz, die möchte alles bewahren, so eine konservative Tendenz, die sagt, alles ist gut, alles muss geregelt sein, alles muss super sein.
Es bleibt alles, wie es ist.
Genau. So, das ist die Ebene der Organisation.
Dann, früher war alles besser.
Genau, genau, sowas. Und dann gibt es zwei Tendenzen, die sich daraus befreien wollen. Die eine Tendenz ist so eine progressive Tendenz, wo man sagt, okay, man möchte endlich in Freiheit, man möchte sich von Regeln emanzipieren, man möchte aber auch, dass es gut wird, nicht? Man möchte aufbauen, also da kann man alle möglichen Protestbewegungen drunter verstehen, feministische Bewegungen, Arbeiterbewegungen, Antikolonialbewegungen etc. Und dann gibt es noch eine andere Bewegung. Und diese Bewegung, diese Tendenz ist eine sehr dunkle, die hin zum, wie Masumi das sagte, hin zur Äquivalenz strebt, aber zur Äquivalenz im Tod. Also es muss alles gleich sein, aber am gleichsten ist man im Tode. Und das ist die faschistische Bewegung. Das ist die Bewegung von einer großen Enttäuschung, die diese Ordnung ins Extrem treibt und die eben enttäuscht davon ist, dass die Ordnung nicht mehr so ist, wie sie ist. Und das ist bei Lovecraft so. Und das haben wir in allen Gesellschaften, also man kann es jetzt auch, ich lehne mich mir jetzt mal aus dem Fenster, das kann man jetzt auch in Russland sehen. Also dass diese Traumata, die aus den 90ern entstanden sind, von etwas, was verloren gegangen ist, sich jetzt manifestieren in so einem fast schon Todeskult. Und das hast du in so oder so präsent in fast jeder Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, auch die Faszination mit Lovecraft. Dass es immer wieder dieses Umkippen, dieses Gefährliche, dieses an der knapp dran am Faschismus vorbei.
Also ich kann mir vorstellen, dass das mitunter halt vielleicht auch sich positiv auf seine Stoffe auswirkt. Aber ich glaube, was Guess meint, und da bin ich schon bei ihm, es wird halt schwierig, die Person auch zu feiern, wenn die nachgewiesenermaßen einfach faschistisch ist. Und deswegen so das Trennen von Künstler und Werk.
Nee, man muss ja, ich finde, man muss Lovecraft nicht feiern, als Person sowieso nicht.
Ja, aber ich glaube, da ging die Frage hin von Guess.
Genau, und ich würde aber sagen, dass
man findet seine Person trotzdem in seinen Werken wieder, meinst du? Also
genau, dass in seinem Werk, wir sind ja alle mit irgendwie mit damit konfrontiert und wir tragen ja auch unsere Teil unseres Traumas damit. Und dadurch, dass wir uns mit Lovecraft beschäftigen, verarbeiten wir Teile unserer eigenen Traumata. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute selber irgendwie also faschistisch sind, sondern dass ihnen diese Tendenzen irgendwann im Laufe ihres Lebens widerfahren sind. Das muss nicht explizit sein.
Oder die Erziehung
sein.
Der Eltern halt, die ja, halt genau. von der Wiege auf irgendwie das einbläuen, dass das andere Lebewesen sind und nicht lebenswert sind und so.
Genau. Man wächst damit auf, merkt aber, dass es was Schlechtes ist und das beschäftigt aber einen trotzdem noch weiterhin. So, und das ist, also Lovecraft steht, glaube ich, für diese dunkle Tendenz in unseren Gesellschaften. Deswegen gibt es, glaube ich, auch die Faszination damit. Und genau, und das hat ja auch damit zu tun, also das kann man ja auch noch weiter spinnen, diese separierten Gemeinschaften, das siehst du ja bis heute noch in den USA, dass dieses Trauma des amerikanischen Mittelstandes 1920, ja bis heute noch andauert, teilweise in dieser ganzen Konföderiertenbewegung, in dieser Proud Boys-Bewegung, auch bei Trump. Das sind ja die Leute, die er anspricht. Und das sind die gleichen Leute, über die Lovecraft schreibt.
Ja, interessant.
Und die Begegnungen damit beschäftigen uns einfach immer noch. Und deswegen sind wir auch so fasziniert davon. Genau. Der Film ist aber nichtsdestotrotz ein Feel-Good-Movie. So.
Das ist mal ein Plot-Twist, Alter. So.
Das ist ein Plot-Twist. Feel-Good-Movie.
Weil er, also zumindest mal für mich, nicht in dem Sinne, dass ich mich gerne mit Faschismus schön beschäftige. Und, genau, ja. Sondern das hat einfach so diese typische gotische Atmosphäre. Das hat auch was mit so einer Sicherheit zu tun, weil, ich hatte das ja vorhin angesprochen, das Gucken oder das Lesen von Horror ist ja für uns nicht ängstigend. Sonst, sonst würden wir das ja nicht machen. So, das ist ja so ein bestimmtes Grusel, dieses positive Gruselgefühl, was wir erleben. Und das hat natürlich mit einer bestimmten Distanz zu tun.
Mhm.
So, weil wir wissen, wir sind bei uns, hier um mich herum ist eine kontrollierte Umgebung. Plus, wenn ich noch sehe, ich erkenne da Merkmale an. So, dieses Gotische, das ist ja längst nicht mehr erschreckend für uns, weil wir wissen, was das ist. Wir können das irgendwie rationalisieren.
Mhm.
Und dadurch kommt dieser angenehme Grusel zustande. Das ist so ein bisschen wie R.L. Stein gucken. Diese Goosebumps und so, Geschichten aus der Gruft.
Oh, okay.
Genau, das ist ja nicht wirklich gruselig. Also, der,
oder einfach das, so ein wohliges.
Genau. Genau. So, deswegen kann ich den Film nur sehr, sehr ans Herz legen. Für alle, die sich mal mit Lovecraft beschäftigen wollen. Für alle, die mal nicht gewusst haben, dass es sowas gibt. Und für alle, die einfach mal in Halloween-Stimmung kommen wollen.
Und das heißt, die Tonalität des Films darf ich mir auch durchgehend so vorstellen, dass das eben so leicht gruselig ist, aber halt aus heutiger Sicht natürlich nicht.
Wie hieß denn dieser Klassiker, den wir hatten?
Haunted Horse?
Haunted Horse, genau. Ja. Auch irgendwie 50er, 60er oder dieser Schwarz-Weiß-Film.
Der mit ist Vincent Price?
Mit Vincent Price, genau.
Übrigens, pardon, da habe ich natürlich vergessen, Vincent Price ist in der Hauptrolle.
Ja,
der großartige, der unübertreffliche Vincent Price.
Überrascht natürlich. Jetzt nicht groß, ja.
Okay. Ja, ist so ein bisschen die Tonalität, kann man schon
nicht genau. Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall. Und ich meine, ich hatte das ja angesprochen, das ist ja einer von diesen 8 Filmen und man kennt die. Also die sind alle mit Vincent Price. Das ist Fall of the House of Usher. Also das ist die klassische Poe-Geschichte. Pit and Pendulum. Mask of the Red Death. So. Vielleicht können wir irgendwann mal auch darüber reden. Großartiger Film. Auch mit Vincent Price.
Ja, natürlich eine Horror-Ikone damals.
Absolut.
Aber der hier, das ist der liebste für dich aus der Reihe?
Für mich, ja.
Ja. Klingt gut. Du hast den nicht gesehen gelassen?
Nee. Ich kenne ihn nicht, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen klassischen Grusel-Horror-Schloss-Szenarien, weil ich fand auch Haunted House tatsächlich, war ich auch sehr, sehr underwhelmed. Ich drück's mal so aus.
Ja. Hab ich den auch gesehen? Also war das
du hast den auch gesehen, den haben wir mit Jan besprochen. Das war ein gemeinsamer Auftragsfilm. Also hier Jan von Jaja Filme.
Ach, okay.
Den haben wir zu dritt besprochen. Und er hat noch dann eine Menge, konnte eine Menge abgewinnen und wir beide waren so, Und auch die neueren, hier so die Frau in Schwarz und hier Crimson Peak und wie sie alle heißen, das ist irgendwie nicht so meins. Ich finde das irgendwie.
Ja, das ist klassischer Gothic Horror.
Ja, ja, eben. So dieser Gothic Horror ist nicht so mein bevorzugter Horror. Ich finde das irgendwie alles zu harmlos und da knarzt eine Tür und so. Das ist mir alles zu klassisch. So.
Ja.
Da schrecke ich. Also das ist für mich, ich finde es halt eher albern.
Vollkommen verständlich, weil Gothic ist ja sozusagen der Horror des 19. Jahrhunderts. Das ist für uns zu weit weg.
Ja,
da erschreckt uns nichts mehr.
Klar.
Deswegen.
Naja, ich finde, war das nicht auch Peter Jackson, der The Frighteners gemacht hat?
Ja.
Und ich finde, wenn du es halt so auf so eine Popcorn-Ebene aufziehst, kann ich damit leben. Ah ja, abgefahren. Okay. Dann müssen wir Punkte raten, oder?
Ja, hast du noch die anderen Punkte parat? Oder
ich habe bei IMDb zumindest mal nachgeguckt, ist eine 6,7 bei IMDb. Bei Rotten Tomatoes müsste ich nochmal nachgucken, aber ich meine, das war auch relativ hoch
angesehen. Haben wir abgeschafft, Rotten Tomatoes.
Stimmt. Ah ja, okay,
haben wir gar nicht gesagt.
Na dann, genau. Also bei IMDb 6,7.
Steht da noch Metascore drunter?
Manchmal bei solchen Filmen auch nicht, ne?
Ja.
I don't know.
Dann wohl nicht. Der würde auffallen.
Ja, ja, wenn da keine zweite Zahl steht, dann.
Nee.
Egal.
Keine zweite Zahl.
Wer muss anfangen?
Du.
Ich muss mal nochmal hier nachfragen. Gibst du halbe Punkte? War das so?
Ja, warum nicht?
Schon. Okay. Ich würde sagen, das sind 9.
Geil, weil ich wollte auch 9 sagen und jetzt dachte ich so, was fragt der Gast nach halben Punkten? Was will der jetzt auf eine 8,5 oder? Okay. Ja,
ich will es ja nur wissen, um es einzuordnen.
Ja, nee, ich fand nur witzig. Ja, ich sag auch 9.
Das ist 8.
8?
Eine 8.
Ja.
Okay.
Also, weil schon sehr, 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 sehr cool, aber kein Faktor.
Ja, halt viel gut.
Ja, genau.
Viel gut Nazi-Film.
Genau.
Neues Genre.
Wie Omas Eintopf.
Ja. Ja, dann.
Thank you for that heartfelt testimonial.
Sehr schön.
Das war Julius und jetzt kommt Guess.
Yeah.
Now you're talking. I could be up for that.
Dann machen wir das doch. Ich bringe mein Los für diesen Monat, also eins der beiden Lose zumindest. Und Jascha kommt in den Genuss der folgenden Rezension. Schönen Gruß dahin. Hat im April 23 das Los reingeschmissen und gerade ein halbes Jahr später kommt die dazugehörige Rezension. Ja. Und es handelt sich um den Film Pitch Black, Planet der Finsternis aus dem Jahr 2000. Für mich eine Erstsichtung und die wollte mitgucken. Hast es geschafft?
Ja.
Du hast es geschafft?
Ich habe ihn mitgeguckt.
Das ist super. Weil auch für dich eine Erstsichtung.
Oh ja.
Wir kannten keinen einzigen Film aus der Reihe, richtig?
Mhm.
Und jetzt haben wir zum ersten Mal in die Pitch Black-Reihe reingeguckt. Insofern waren wir da ja schon im Gegensatz zu manchem Axel Stein-Film definitiv dankbar, dass er den da reingeworfen hat.
Ich wusste gar nicht, dass das eine ganze Reihe ist. Wie viele gibt es denn davon?
Es ist eine Trilogie.
Drei.
Ah, okay.
Ja.
Ja. Ich wusste nur von zwei.
Das ist eine Trilogie. Der Regisseur war David Tuohy. Der ist der Regisseur von der kompletten Trilogie tatsächlich und hat auch als Drehbuchautor so ein paar Filme geschrieben. Auf der Flucht ist von ihm die Akte Jane hier mit Demi Moore, das Ding, da hat er das Drehbuch geschrieben. Und hat das Drehbuch von diesem Film hier zusammengeschrieben mit dem Brüderpaar Jim und Ken Wheat. Und ich gehe mal in die Handlung rein. Julius, kennst du Pitch Black?
Ja.
Hast du gesehen?
Also schon lange her, aber ja, auf jeden Fall.
Okay, interessant. Also wir sind irgendwann in der Zukunft. Bus und Uber ist nicht mehr so angesagt. Es gibt halt so Transportraumschiffe, die Menschen halt von Planet zu Planet bringen. Und eins dieser Raumschiffe heißt Hunter Gretzner und die sind unterwegs, ich sag mal so, zwei Leute sitzen im Cockpit. Eine Person davon ist die Pilotin, die lenkt das Raumschiff und bedient das Raumschiff und der andere Herr ist ein Kopfgeldjäger. Und warum der an Bord ist, werde ich gleich später auch nochmal erwähnen. Und hinten dran ist halt noch so ein Zusatzteil von diesem Raumschiff und da sind nochmal 38 Passagiere drauf. Das heißt, das komplette Raumschiff beinhaltet circa 40 Personen oder beziehungsweise genau 40 Personen, die da mitfliegen. Und die landen dann relativ weit am Anfang des Films in einem Meteorsturm und dann ist erstmal Alarm. Die werden halt irgendwie, das komplette Raumschiff wird beschädigt, links und rechts. Die müssen halt irgendwie Ballast abwerfen. Dann ist auch immer wieder die Überlegung, die Passagiere da einfach mal über den Jordan zu bringen, weil die dann irgendwie nicht lebend durch den Meteoritensturm kommen können. Aber da gibt es halt auch nochmal Proteste. Lange Rede.
Komisch.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Spaceship bruchlandet gerade so auf einem fremden Planeten. Und diesen Absturz überleben 11 Leute von diesen 40. Und darunter ist ein junger Teenager. Darunter ist ein Engländer mit einem Alkoholproblem. Seine Frau ist noch dabei. Ein Moslem ist dabei, strenggläubig, mit seinen drei kleinen Söhnen. Hier übrigens vervollständigen wir weiter die Filmografie von dem Herrn. Die Pilotin ist dabei, der Kopfgeldjäger dabei ist auch dabei. Und dieser Kopfgeldjäger ist aus einem Grund an Bord. Unter den Passagieren war nämlich auch der geheimnisvolle Riddick. Und der ist fixiert gewesen, komplett mit allem drum und dran, hatte so eine Hannibal Lecter-Maske auf und da merken wir schon, okay, der Typ ist gefährlich, das ist wahrscheinlich ein Gefangener, der transportiert wird. Und der ist nach der Bruchlandung auch nicht mehr an seinem Platz, wo er sein sollte. Und ja, jetzt sind wir da bruchgelandet mit diesen Personen, die ich gerade erwähnt habe. Und das Besondere an diesem unwirtlichen Planeten ist, alle 22 Jahre versinkt er in absoluter Dunkelheit. Hier haben wir schon ein phänomenales Color Grading, weil es ist entweder alles blau oder es ist halt entweder alles beige. Also das sind so die beiden Farbgebungen, die hier irgendwie auf diesem Planeten präsentiert werden. Und in dieser besagten Dunkelheit fühlen sich halt die Bewohner des Planeten besonders wohl. Das sind nämlich so, wie soll ich sie beschreiben, so Fledermaus-ähnliche aggressive Flugreptilien. So kann man es vielleicht beschreiben.
Ach, ich finde, das hat schon auch sehr an Alien erinnert.
Ja, findest du? Auf mich wirkte das sowieso wie so ein bisschen prähistorische Flugsaurier, so Reptil, aber schon so Reptil.
Ja, aber so wie die auf die Leute dann zu sind mit dem Kopf, der so nach vorne schnappt und also.
Klar, ja.
Ja.
Also man hat auch im Film gesehen im Laufe der Zeit, dass das so drei Etappen sind praktisch. Das sind erstmal am Anfang sind das so Würmer, die sind noch relativ harmlos. Also eine Kokonartigen Würmer, dann werden die so zu kleinen Fledermäusen. Mhm. Die sind dann schon, wenn die natürlich irgendwie in Massen oder in Gruppen angreifen, sind die natürlich schon extrem gefährlich. Und dann wachsen die irgendwann zu so riesigen Flugsauriern, also die halt wirklich, die so fünfmal so groß sind wie ein normaler Mensch. Und die reagieren auf Bewegung und Geräusche. Und haben so, man sieht auch manchmal die POV von diesen Flugreptilien, wie ich sie jetzt mal nenne. Und das ist alles so ein bisschen wie so ein Fernseh. Wie heißen diese Fernsehbilder, wenn du so nichts hast als Rauschen? Das hat doch so eine bestimmte, Bezeichnung, dieser Schnee. Weißt du, was ich meine?
Ameisenhaufen?
Nee, ich meine dieses rauschende Fernsehbild, so wo du nur schwarz und weiß siehst und so kriseln.
Du meinst hier
Testbild?
White Noise und Black Noise?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Also praktisch nur White Noise, die sehen das so ein bisschen so durch ja, so eine...
Ein Testbild ist das nicht. Ein Testbild ist ein Testbild.
Ich meine jetzt nicht so ein Testbild, wo natürlich steht hier so, ja, das Programm wird um 6 Uhr fortgesetzt. Also, sondern ich meine jetzt dieses Rauschen, wenn du überhaupt keinen Empfang hast.
Ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht das Testbild.
Dann korrigier mich doch mal und sag, wie es heißt.
Ich weiß nicht, sagen, wie es heißt. Ich weiß nur, was ein Testbild ist.
Let me start by telling you what you're doing wrong.
Es hilft nicht weiter, wenn du das sagst. Okay. Wie auch immer. Und und die müssen natürlich jetzt auch antreten gegen diese bösen Wesen. Und die zusätzliche Bedrohung ist natürlich auch Riddick selbst. Weil der ist natürlich äußerst gefährlich und ist jetzt quasi frei. Und es wird auch etabliert, dass das ein Badass ist. Weil er trägt halt so eine Schwimmbrille die ganze Zeit.
Deine Begeisterung schwingt richtig mit.
Und wenn er die, wieso? Klinge ich so ähnlich wie du, als du vorhin über die Hip-Hop-Serie
geredet hast? Ja, total.
Ja, und dann nimmt er diese Schwimmbrille ab und hat halt so eine leuchtenden Augen drunter. Und der Teenager...
Die Erklärung dafür finde ich so geil.
Ja, der Teenager will natürlich auch diese geilen Augen haben und er erklärt halt, wie er dazu gekommen ist, weil er war halt eingesperrt in absoluter Finsternis, konnte nicht gucken und wie ging es noch weiter? Weißes Rauschen, ja. Richtig. Ja, das war doch die Erklärung, oder? Dass er irgendwie 20 Jahre in der Zelle irgendwie
düsteren war. Ja, er war halt in der Dunkelheit eingesperrt und dann wurde er an ihm rum experimentiert. Und, ja.
Richtig. Und deswegen sind seine Augen auch super empfindlich, deswegen trägt er diese Brille. Aber deswegen sieht er zum Beispiel auch im Dunkeln extrem gut, im Gegensatz zu den anderen. Und kann natürlich auf die Tiere, die sich irgendwo in der Nacht bewegen, kann er eher reagieren als der Rest der Menschen, die hier unterwegs sind.
Ja.
Ja.
Fitter Typ, der Riddick.
Ich find's
auch geil, dass der sich an einer Stelle vollständig vorstellt. Und wie heißt er? Richard D. Riddick. Nee, Richard B. Riddick.
Kann sein, ja.
Ich auch dachte, der Typ heißt original Dick Riddick. Aber gut. Ja.
Ja, und wir hatten neulich bei Event Horizon, haben wir ja schon eine CGI so auf die Prüfwaage gepackt. Und also hier, Alter. Also wenn du Resident Evil 1 auf dem Beamer zockst, dann ist das verglichen wahrscheinlich Avatar im IMAX zu gucken, verglichen zu dem CGI, die du hier siehst halt. Was dem Film tatsächlich zugutekommt, ist der Moment, wo der Planet halt dunkel wird, verkocht sich das so ein bisschen.
Ja.
Weißt du, die Effekte. Also dann sieht es nicht mehr ganz so tragisch aus, aber ganz am Anfang, wo das noch hell war und die da teilweise weggezogen werden und so von diesen Wesen, wo ich dachte, Alter, okay.
Verkocht sich das? Du wolltest verspielt sagen, ne?
Nee, ich wollte schon verkocht sagen. Ich wollte schon eine Metamorphosis mit reinnehmen.
Okay.
Um mal wieder ein falsches Wort zu benutzen.
Nachts sind alle Katzen grau.
Metapher, richtig.
Ja, aber ich finde, da gibt es dann ja eben auch oft diese POV-Momente von diesen Viechern. Mhm. Und das ist halt auch so scheiße, Alter.
Das ist auch so scheiße, Alter.
Ja, deswegen, also, boah, ich finde, es wird halt nur bedingt besser, wenn es dunkel wird, finde ich. Also ja, das Color Grading, ja, das also grausame Color Grading ist dann halt nicht mehr so.
Nee, aber es kommt ihm halt ein bisschen zugute, finde ich, dass viel im Dunkeln spielt, weißt du, und du dann irgendwie die, also wenn es jetzt so helllicher Tag wäre und die Monster würden irgendwie vorschießen, dann würdest du dich wahrscheinlich erst recht totlachen.
Ja, klar.
So hat es halt noch ein bisschen was Bedrohliches. Aber ist natürlich kein guter Sci-Fi-Film und also so richtig, richtig fett ist der nicht. Aber ich kann ihn so ein bisschen unter die Guilty Pleasure-Schublade packen.
Ach echt?
Ja, weil so Vin Diesels Macho-Sprüche, weißt du, so diese markigen Sprüche, die er dann immer bringt, diese One-Liner. Er hat ja auch eine geile Stimme, muss man dazu sagen. Er hat schon eine extrem coole Stimme, wenn er redet. Und hier spielt er halt so diesen, das war ja auch sein Durchbruch, das war noch vor Fast and Furious und
ja,
so.
Ja, das stimmt.
Und das war schon, also er macht natürlich offiziell hier offensichtlich diesen Badass, aber ich hatte da schon Spaß daran, öfter an dem einen oder anderen Moment.
Ach, und
so. Ja, ja, definitiv. So ein bisschen konnte ich dem was abgewinnen. Und ich kann verstehen, dass der ein oder andere vielleicht sagt, das ist ein Guilty Pleasure von mir, ich habe den damals gesehen und irgendwie mag ich den so. Also ich würde den jetzt nicht komplett abstrafen.
Ja, das habe ich mir währenddessen auch die ganze Zeit gedacht, wie das wohl gewesen wäre, wenn ich den mitbekommen hätte, als er rauskam.
Mhm. Ja, irgendwie auf RTL 2 nachts um 3.
Mhm.
So,
ja. So einer ist das, ja.
Mhm. Mhm.
Einer aus der Riege.
Aber das CGI, das tut hier schon echt oft weh. Also,
das hat dir wieder einiges kaputt gemacht.
Boah,
ja.
Alter. Ja, ging hier nicht so? Also,
naja, ich ignoriere das dann auch gerne. Also ich sehe ja, dass CGI scheiße ist, aber ich denke so, ja komm, jetzt go with the flow, so, weißt du, guck dir den Film.
Ja, das habe ich schon auch gemacht, aber ich fand den halt darüber hinaus auch nicht so doll. Also
okay.
Finde den, stellenweise zieht er sich ganz schön, aber gut.
Also der ist ja auch kein Kunstfilm.
Nee, aber wir haben ja jetzt auch den Director's Cut geguckt, der ist wirklich eine ganze Ecke länger, ne?
Ja, der geht eine Stunde 49. Der Director's Cut, den wir gesehen haben. Und ja, zieht sich ein bisschen, definitiv. Was ich noch sagen kann, ist die Besetzung. Also wir haben hier als Pilotin in der Hauptrolle, in der eigentlichen, ist Radha Mitchell, die hat ja schon Erfahrung mit übersinnlichen Wesen, weil das die Dame aus Silent Hill, die wir hier schon mal hatten.
Mhm.
Dann der Kopfgeldjäger wird gespielt von Cole Hauser. Ja. Das ist der Typ, der von Davey auch,
ja, Yellowstone,
Yellowstone und so, genau.
Da mehr, ja.
Auch erwähnt wurde. Keith David spielt den arabischen Herrn mit seinen Kindern.
Ja.
Der hat nicht so eine gute Zeit, kann ich schon mal erwähnen. Und Louis Fitzgerald, der ist halt dieser etwas feine Aristokrat, der ein Alkoholproblem hat. Also jetzt auch nicht die Mega-Besetzung, aber so typisch 2000er-Wende halt irgendwie.
Ja,
Leute,
also sowieso die Figurenzeichnung hier und dieses Aufstellen von unterschiedlichen Charakteren.
Schon sehr rudimentär, oder?
Naja, das ist halt wirklich, also wurde in der Zeit halt schon auf die Spitze getrieben mit vielen Produktionen.
Mhm.
Weißt du, wenn es cool gemacht wird, hast du sowas wie Smoke and Aces, wo du halt auch so eine ganze Bandbreite an verschiedenen,
ja,
Figuren hast.
Mhm.
Und ich finde halt, wenn es schlecht gemacht wird, dann hast du es so wie hier oder halt Resident Evil und die ganze Reihe. Da haben die es ja auch immer so gemacht.
Ja, klar.
Hast dann immer so ein paar Archetypen, mhm, in der Truppe.
Ja.
Du hast halt aber ein paar Filme, wo es nicht ins Gewicht fällt, weil der Film an sich dir Spaß macht.
Genau, ja.
Weißt du?
Und damit steht und fällt aber schon vieles, finde ich, weil das ist ja dann so die Kerntruppe, die wir begleiten und die da natürlich so ein bisschen dezimiert wird im Verlauf des Films.
Ja, ja, klar.
Und da gab es wirklich wenig Figuren, wo ich groß mitgegangen bin, die, mhm, ich irgendwie unterhaltsam fand.
Selbst, das kann ich verstehen.
Also gerade bei Keith David dachte ich auch so, Alter, was ist das denn? Um Gottes Willen.
Er spielt halt so wie Lawrence von Arabien halt. Hat einen arabischen Akzent so, aber, ja, komplett in einem Sci-Fi-Film aus dem Jahr 2000. Also ein bisschen aus der Zeit gefallen, definitiv.
Ja. Ja, ja, weird.
Die Rolle.
Hatte auch was ein bisschen von Dune, hatte ich das Gefühl, zumindest mal.
Ja, mhm, um ein anderes Meisterwerk zu nennen, hast du recht.
Aber das ist natürlich meilenweit Entfernung.
Ja, also der kombiniert halt so vieles, aber ich finde, da gibt es halt auch so ein paar Beispiele aus der Zeit. So Anfang 2000er, da haben die mitunter schon wilde Sachen gemacht in die Richtung. Mhm. Weil der hat Herr ja auch so Western-Anleihen. Ja, Herr der Ringe ist jetzt für mich kein großer Genre-Mix. Aber
Pitch Black ist der Herr der Ringe der Sci-Fi-Filme.
Nein, weißt du, weil dass der hier noch so Western-Anleihen hat und dann natürlich eben auch so ein Horror-Element.
Mhm.
Und dann dieses Sci-Fi-Ding. Also ich finde halt auch, er ist so lame in seiner Superkraft. Oder halt das, also
Vin Diesel selbst?
Ja, ich finde ihn als Figur und das, was ihn so badass machen soll, das finde ich halt alles eher lächerlich.
Echt, ja?
Ja.
Nee, ich finde, dass sie ihn etabliert haben hier als Actionstar und dass man den dann irgendwie in Zukunft auch besetzt in diesem Metier, das macht für mich schon Sinn. Ja. Also den sehe ich hier. Also ich sehe das Talent von ihm, dass man ihn in diesem Genre, dass er dann Triple X als nächstes kriegt und so eine Sache. Mhm. Das finde ich schon logisch.
Weil ich glaube, das hat auch was mit dieser postmodernen Heldenartigkeit zu tun. Also, mhm, im Sinne von, wir haben auf einmal nicht mehr diese klassischen Helden, die alle gut sind und alles ist super, sondern der Held hier ist eigentlich ein Schwerverbrecher.
Ja, ja, klar.
So. Mhm. Und der ist auch irgendwie nicht irgendwie auf dem weißen Pferd dahergeritten, sondern der ist ein knallharter Typ und dem sind alle eigentlich scheißegal. Und der möchte aber irgendwie selber überleben. Zumindest mal war das meine Erinnerung an den Film.
Ja.
So, mehr oder weniger. Und
ja, aber sie deuten natürlich trotzdem an,
eine leichte moralische,
dass er so ein bisschen, nee, schon auch was zu sein, also weil es wird ja nicht genau aufgedröselt, warum der wen umgebracht hat und so. Und da wird aber dann angedeutet, dass er so ein bisschen Opfer des Systems ist und dass das unter Umständen alles ein bisschen anders war und so. Weißt du?
Aber er ist ambivalent. Insofern.
Ja, ja, klar.
Irgendwie schon.
Also zumindest halt nicht sehr, also nicht offensichtlich nur ein
genau.
Verbrecher.
Genau darum.
Ja.
Ja. Aber und auch nicht nur weiße Weste.
Nee, klar.
Aber
das, da gab es ja eben oft
die
so
Helden. Die ambivalente Charakterzeichnung ist jetzt halt auch nicht sehr tiefgründig. Also
nee, das auf jeden Fall nicht. Da gebe ich dir recht. Aber es ist einfach, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall irgendwie eine Wandlung von, sagen wir mal, dem späteren Rambo. Nicht der erste Rambo ist klar sehr klar. Differenziert, aber der spätere Rambo ist der gute Amerikaner, der natürlich. Da mal einen auf drauf macht.
Ja,
so.
Klar.
Und das ist auf einmal nicht mehr so.
So. Nee, das stimmt schon. Und tendenziell finde ich solche Figuren ja auch sehr viel spannender. Aber ich fand hier echt nichts oder nur sehr wenig spannend.
Ja, die Spannung hielt sich in Grenzen. Dazu hat man natürlich wieder hier bestimmte Tropes. Das sind zwei, drei Momente, dass ich frage, so, Alter, wie kann man sich denn so verhalten jetzt in diesem Moment? Also, was diese eine Lampe da angeht und so. Und dieser besagte Engländer, gut, jetzt könnte man es auf den Alkohol schieben, dass der ständig straff ist. Aber das sind wieder so zwei Momente, wo ich denke, so, Alter,
ja,
ich kann es nicht verstehen.
Verhalten sich dann halt wirklich aggressiv bescheuert. Naja. Ja, also ich kann aber sonst solchen Genrefilmen auch vieles verzeihen. Hier fand ich das einfach in der Summe zu langweilig, als dass ich da irgendwie groß Augen zudrücken konnte, weil es irgendwie, es gab wenig auf der Positivseite für mich.
Ja, so doll ist der nicht, aber ich habe Schlimmeres erwartet, muss ich zugeben.
Ah ja?
Ja.
Ja, ich habe vielleicht Besseres erwartet. Das ist eine doofe Kombi.
Ja. Deswegen bin ich wahrscheinlich versöhnlicher, kann ich mir vorstellen. Und was ich noch erwähnen kann, ist, dass der Film in Australien gefilmt worden ist. Das heißt, diese ganze Wüstenszene von diesem kargen Planeten, das war tatsächlich die gleiche Location wie Mad Max 3.
Mad Max 3, okay.
Jenseits der Donnerkuppel. Der wurde da gedreht, wo der auch gedreht worden ist.
Okay.
Und was ich interessant fand, das Set mit diesem riesigen Raumschiff steht da immer noch. Weil es wurde von so einem Geschäftsmann abgekauft nach dem Filmdreh. Und in so einer Minenstadt im Outback dann da irgendwie stehen gelassen.
Kann man
das
besuchen.
Das kann man heute noch besuchen, besichtigen. Das Ganze bei Google Maps kannst du dir angucken, wie es da aussieht. Also ist immer noch zu sehen.
Abgefahren.
Fand ich auch ganz witzig, ja. Und Riddick sollte natürlich in der ersten Fassung sollte am Ende sterben, logischerweise. Aber damit würde man sich ja irgendwelche Sequels verbauen. Deswegen haben sie das nochmal geändert. Und ja, und wir wissen ja, dass es da eine Fortsetzung gab. Insofern ist das jetzt kein Spoiler. Es gab eine Trilogie über diesen besagten Charakter. Und da half es natürlich, dass der Film auch ein bisschen Plus gemacht hat. Budget hatte er von 23 Millionen und 53 Millionen war das Einspiel. Also knapp 30 Millionen in die Kassen gespielt.
Der hat 23 Millionen gekostet?
Ja. Kommt dir zu viel vorher?
Bisschen schon, ja.
Ja gut, CGI damals war nicht so.
Naja, vielleicht ist es das.
Ist schon ein bisschen höher. Da muss man schon höher, mehr in die Tasche greifen, um irgendwie CGI am Film zu bringen. Das ist Pitch Black, Planet der Finsternis. Jo, Jascha. Also Jascha meinte, er fand den nicht so schlecht wie alle anderen irgendwie, als er den in den Topf geworfen hat. Das weiß ich noch, das war irgendwie so ein Kommentar.
Ja.
Und so von der Guilty Pleasure Warte kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Also hab schon Schlimmeres gesehen.
Ja.
Okay. Aber
Guilty Pleasure.
Irgendwie so, oder die Schublade.
Na ja. Dann, hau mal Punkte raus.
Mach ich. IMDb 7,0, Metascore 49 und Letterboxd 3,3.
Der hat eine 7,0 auf IMDb.
Ist schon nicht schlecht, oder?
Alter. Boah, ich muss anfangen, ich finde das super schwierig. Ich sag 5.
Ich sag 4,5.
Du bist näher dran auf jeden Fall, 5,5.
5,5.
Bei wie viel bist du?
Ich? Achso, ich habe gerade nicht gesehen, ob du zu Julius guckst oder nicht. Ich wäre bei 4 höchstens.
4 Punkte höchstens.
Ja.
Gut, ich schreibe höchstens dazu in die Tabelle.
Bitte.
Julius, kannst du da noch Punkte geben oder ist es zu lange her?
Ich würde es aber, ja, irgendwo auch in dem Bereich, so vielleicht zwischen 5 und 6. Also, ich bin da eher wohlwollend bei solchen Sachen. Das ist so wenn es einfach mal so ein bisschen Kopf aus ist.
Ist das fein für dich?
Und ja, ist ja okay.
Ja, dann trage ich dich hier auch mit einer 5,5 ein und dann ja. haben wir doch hier eine Gelegenheit, unsere Einigungsklingel ertönen zu lassen. Ist doch schön. Ja, dann machen wir dich auch noch mal mit rein in die Tabelle.
Ja, geil.
Ja, cool. So viel zu Pitch Black. Und dann kommen wir zu unserem gemeinsamen Film der heutigen Episode.
Ja.
Und ja, da wird Feuer geraten.
Yes.
I speak for the totality of important people.
Wer will anfangen? Na?
Okay, ich fange an.
Alle prügeln sich drum. Also ich hab mir das schon notiert, wo ich euch beide sehe.
Hast du schon gemacht?
Ja, ich finde es aber bei Julius tatsächlich super schwer einzuschätzen. Aber mal gucken. Soll ich anfangen?
Wenn du dich anbietest, dann fang an.
Mach mal.
Ich wollte gerade, aber.
Ich sage, ihr seid beide bei 8.
Mhm.
Mhm.
Jetzt aber guess.
Ich sag Julius 7,5. Und bei dir eine 6,5.
Mhm. Ich würde sagen, bei Guess ist es irgendwo bei 8,5. Und Lee 7.
Mhm.
So hoch schätze ich mich ein. Ist ja interessant.
Na, ich finde, der Film hat tatsächlich das Potenzial, bei dir sehr weit oben zu sein.
Ja.
Wie kommt's?
Also, naja, Home Invasion ist, glaube ich, generell schon was, was du cool findest. Das wurde aber, glaube ich, schon auch sehr oft sehr schlecht gemacht.
Mhm. Ist abgefahren, weil, also außer Funny Games konnte ich mich nicht erinnern, dass wir groß Home Invasion hatten, aber du hast recht, also ich mag das schon, auch definitiv. Selbst so eine Filme wie Hostage mit Bruce Willis und so, selbst den konnte ich einiges abgewinnen. Oder The Strangers, um einen so mit einem Horror-Szenario noch mit reinzunehmen, den fand ich super.
Mhm. Ja.
Liv Tyler, mega besetzt in dem Film.
Ja, und deswegen halte ich hier meine 8, das ist halt so ein sehr sicherer Tipp.
Okay.
Weil ich glaube, das hat schon Potenzial, bis oben eigentlich alles zu sein.
Ja.
Gut, gut. Werden wir sehen. Kidnapped für unseren Azubi Dennis.
Ja. Und Julius hat ihn auch geguckt.
Ja.
Jetzt gucken wir mal, ob das spanische Funny Games ist.
Wie stehst du denn zu Home Invasion Filmen, wo dein sicheres Reich dann plötzlich invadiert wird?
Zusammenbricht.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich habe noch nie so viele davon geguckt.
Okay.
Also das war jetzt der erste, würde ich sagen, den ich bewusst geguckt habe.
Funny Games hast du nicht gesehen?
Nee.
Abgefahren.
Ach echt? Du hast Funny Games nicht gesehen?
Noch nicht.
Mhm. Oh.
Noch nicht.
Ja. Das ist schon ein geiler Film.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, ich finde, das ist ja das Interessante an Funny Games, dass das eher so ein Bild von der Psyche von den Leuten, die das machen, ist, als jetzt, dass er wirklich drauf angelegt ist, dass du dich mit denen fürchtest, die da. Also weißt du, es geht jetzt nicht die ganze Zeit darum, eine bedrohliche Stimmung aufrechtzuerhalten, sondern es geht eher darum, rauszufinden, was sind das für kaputte Typen.
Mhm.
Ja. Ja, aber hier schon sehr klassisch, glaube ich, oder?
Ja, klassisch kann man das Ganze nennen, aber macht schon einiges gut, wie ich finde. Mhm. Ist eine spanisch-französische Produktion, muss man dazu sagen. Der Film spielt in Madrid.
Mhm.
Also, das vielleicht zur Einleitung, falls die Leute hier irgendwas Englischsprachiges oder amerikanischen Film erwarten und sich dann überrascht sind.
Ja, nee, ist Spanisch, heißt im Original auch Secuestrados.
Secuestrados.
Mhm.
Ich war sehr dankbar, dass ein spanischer Film kam, da konnte ich endlich mal ein bisschen meine Spanischkenntnis anwenden.
Okay, sehr gut. Ja, ist aus dem Jahr 2010 und ist wahrscheinlich auch so ein Film, der auf dem Fantasy-Filmfest damals laufen könnte,
wenn
er nicht gelaufen ist.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ein aus der Sorte.
Mhm. Regisseur Miguel Angel Vivas, 19 Credits. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Extinction kennt.
Nee.
Aber ansonsten hat er halt viel Fernsehen respektive Streaming-Serien gemacht. Unter anderem Money Heist, 2 Episoden dafür. Und ich glaube, da hat er auch den Hauptdarsteller aufgegabelt, ne?
Hm.
Gut möglich.
Ja, hat das geschrieben zusammen mit Javier García Arredondo. Und das finde ich abgefahren, weil der hat als Autor ganze 4 Credits, aber dann richtig viele Credits als Camera Operator.
Mhm.
Der ist halt eigentlich Kameramann. Finde ich, hört man jetzt auch nicht so oft, dass es da Überschneidungen gibt in den Departments.
Stimmt.
Ja, und die beiden haben Kidnapped geschrieben. Und das ist wirklich, wirklich ein kleiner Film, weil der hat 100.000 Euro gekostet.
Ja.
Oh, wow.
Das ist ein Schnäppchen.
Definitiv.
Und
Kammerspiel.
Ja.
Der letzte Film, der 100.000 kostet, war Ghost Story, den ich hier hatte.
Ja.
Gleiches Budget.
Und das, ich finde es schon krass. Also für das Budget haben die hier wirklich eine Menge rausgeholt.
Voll. Mhm.
Weil auch wenn es ein kleines Szenario ist, das, was man hier an Effekten drin hat, funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut.
Mhm. Ja.
Also das geht schon auf und ist ein knappes Ding. Geht eine Stunde 25. Und im Genre, das hat mich ein bisschen verwirrt, weil Action, okay. Adventure, Alter? Warum steht hier Adventure mit im Genre? So weil Horror verstehe ich ja.
I don't know. Weil der Vater einen abenteuerlichen Roadtrip bestreitet.
Mit einem Unbekannten.
Ja. Ja.
Eine wilde Fahrt durch die Nacht Madrids. Ja. Naja, ich weiß auch nicht, was das soll, aber egal. Steht da drauf. Und es geht um Jaime und seine Frau und seine Tochter. Ich war ja so ein bisschen verwirrt durch die Einstiegssequenz. Weil
ich auch.
Man sieht jemanden mit der Plastiktüte über dem Kopf, wie er wieder zu sich kommt im Wald.
Mhm.
Dann halt natürlich schwer atmet und orientierungslos durch die Gegend rennt, Hände auf dem Rücken verbunden und dann kommt er an eine Straße, wo er erstmal angefahren wird und dann hilft ihm jemand, reißt die Tüte auf und dann will er erstmal telefonieren, ruft zu Hause an und sagt, schließt euch ein, ruft die Polizei, lasst niemand rein, bis die Polizei da ist und dann sagt die Tochter, die sind schon hier und haben Mama erschossen. Und dann springen wir zu unserer Hauptfigur. Das ist Jaime, gespielt von Fernando Caio, der eben 96 Credits, echt eine ganze Menge gemacht. Und der war eben eine, glaube ich, der Hauptrollen sogar bei Money Heist. Mhm. Ich habe es ja nie gesehen. Hm. Die Farbe des Geldes hieß das, glaube ich, oder? Auf Deutsch.
Ach, das Haus des Geldes.
Haus des Geldes, richtig.
Ach, die Serie meinst du?
Ja. Farbe des Geldes, das war ein ganz anderes, ja. Den hat man schon.
Habe ich nie gesehen, nee. Aber.
Okay.
Okay.
Ja. Ich auch nicht. Aber da, meine ich, war er zumindest eine durchgehende Rolle, weil er hat 25 Episoden für die Serie gedreht und. Mhm. Jaime ist eben Familienvater, fährt gerade zurück zu seinem Haus und da sehen wir, die ziehen gerade ein. Mhm. Die sind da gerade hingezogen. Die Leute vom Umzugsunternehmen bringen noch die letzten Kartons rein und in der Hütte sieht es entsprechend aus. Und so lernen wir dann eben auch seine Frau Martha und die Teenager-Tochter Isa kennen. Und die sind jetzt also in eine sehr schöne Hütte in Madrid gezogen. Haben dann wohl auch abends gleich ein Essen geplant. Und sind noch so am Diskutieren, bis plötzlich wirklich mittendrin aus heiterem Himmel bricht so ein Typ ein, durch die Scheibe, schwarz maskiert und haut erstmal Jaime aufs Maul und bedroht halt alle Anwesenden. Dann merken wir, die sind zu dritt und nehmen die Mutter und die Tochter als Geisel und den Vater nimmt der Chef der Truppe mit und sagt, wir fahren jetzt zu sämtlichen Bankautomaten, nimm die Karten von deiner Familie mit. Und wir heben so viel Geld wie möglich von der Bank ab. Ja, und dann ist klar, dass die Familie halt irgendwie da rauskommen muss. Und das sehen wir eben hier über eine Stunde 25.
Mhm.
Eine sehr hässliche Nacht.
Ja, the struggle is real.
Absolut.
Ja, und ich glaube, wichtig ist, was die Bildsprache angeht, dass wir hier sehr oft einfach nur lange Plansequenzen haben.
Ja, apropos Kamera, die du vorhin erwähnt hast, hätte ich definitiv auch positiv hervorgehoben.
Ja. Mhm. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass das gerade auch, wenn es ums Kalkulieren geht, weil mit dem Budget, dass das halt echt von Vorteil ist, dass du hier auch einen Kameramann hast, der am Drehbuch mitgeschrieben hat.
Mhm.
Weil das sind schon zum Teil wirklich krasse Plansequenzen. Dann haben wir vereinzelt noch Splitscreens, wo wir die parallel laufende Handlung erzählt bekommen.
Jack Bauer lässt grüßen, ja.
Ja.
Da war ich am Anfang, fand ich es ein bisschen befremdlich, aber wenn du dann reinkommst, gewöhnst du dich eigentlich relativ schnell dran.
Ja.
Fand ich es doch ganz gut, oder? Wie ging es dir?
Klar.
Als filmisches Mittel?
Ja. Und dann ist das schon sehr straight. Also wird ja auch nicht groß auf die Motivation der Leute eingegangen, die das machen.
Mhm.
Auch die sind recht, wir hatten es vorhin von so Archetypen, die sind hier auch recht klassisch aufgebaut. Wir haben einen Brain der Truppe, dann haben wir einen Psychopathen, der Drogen konsumiert und dann auch sich gerne mal an Leuten vergeht. Und dann haben wir einen, der noch ansatzweise mit einem moralischen Kompass unterwegs ist, weil der so das ein oder andere Ding in Frage stellt.
Ja.
Und da ist das wirklich ziemlich Schema F, aber haben wir auch oft von, es gibt halt eben auch Filme, die nach Schema F laufen und trotzdem gut sind, weil der macht schon sehr viel über Stimmung. Also diese Bedrohung fühlt sich halt wahnsinnig real an, weil es eben auch ein Szenario ist, was halt jederzeit passieren könnte in so einer Gegend, dass dann Leute einfach ins Haus einmarschieren und das mit der Bildsprache in der Kombination erzeugt schon, finde ich, eine sehr reale Bedrohung. Und dann machen die schon auch mit dem Sounddesign eine Menge richtig, finde ich. Weil du hast halt voll oft auch in Szenen, wo es irgendwie statisch ist, hast du akustisch so eine Untermalung, die mitunter halt einfach nur so einen fetten Bass, wo du so einen Brummen hast, was sich durchzieht, was dir halt einfach ein mulmiges Gefühl verpasst und dich selber in so eine Unruhe versetzt, weil das einfach sehr gut die Situation unterstützt. Und das finde ich schon echt clever.
Also eine Sache, was ich auf jeden Fall super positiv hervorheben will, ist die Art, wie Realismus da kreiert wird. Also ich habe das extra nochmal nachgelesen. Da gibt es so ein paar Techniken, eigentlich in der Literaturwissenschaft, aber die konnte ich hier genauso wiedersehen. Das ist zum Beispiel anfangen in Medias Res, also mitten rein.
Ja.
Uns wird gar nichts erklärt. Wir wissen nicht, wer Jaime ist. Nee. Ist er Banker, CEO, wer auch immer. Wir wissen auch nichts über die Geschichte der Familie. Wir wissen auch nichts über diese drei Typen. So. Außer
aus Block halt irgendwie. Ne?
Genau, Albanien. Da muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen, ich habe es nicht verstanden, warum man das gemacht hat. Ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen. Sie hat eine Zeit lang in Spanien gelebt. Und sie meinte, dass Albanerinnen in Spanien tatsächlich marginalisiert sind oder zumindest mal auch zu der Zeit, sie hat circa zur gleichen Zeit dort gelebt, zu der Zeit waren, hat sich für mich ehrlich gesagt nicht so richtig erschlossen, warum es unbedingt Albanerinnen sein mussten oder Albaner sein mussten und nicht Spanier hätten sein können.
Also hätte, glaube ich, als Spanier auch funktioniert. Ich habe das für mich so zusammengepuzzelt in Verbindung mit der Szene am Anfang. Weil die habe ich mir dann nochmal angeguckt, weil das wirklich dachte so, hä? Weil es ja eine andere Story ist, das Ding am Anfang.
Zu welchem Entschluss seid ihr dann gekommen?
Und das hat für mich dann halt so ein organisiertes Verbrechen-Ding draus gemacht, weißt du, dass das halt quasi jetzt irgendein Clan ist oder was auch immer, eine größere Gang, die das halt ganz organisiert macht. So Häuser ausräumen, Leute kidnappen und bedrohen und so das ganze Programm. Und dass wir das halt am Anfang auch schon mal in sehr verkürzter Form gesehen haben.
Ja, oder es kann halt die gleiche Bande gewesen sein, die am Anfang halt woanders die gleiche Aktion durchgeführt
hat. Ja, oder so.
In der Vergangenheit.
Aber das würde ja auch zumindest mal erzählen, dass die drei das halbwegs organisiert machen. Aber jetzt mal gemessen am Verlauf des Films ist unwahrscheinlich, dass sie das schon mal erfolgreich gemacht haben, oder?
Ja, gut, das stimmt. Und wenn, dann ist es diesmal anders gelaufen.
Ich kann mir vorstellen, dass es entweder irgendwie einem sozialen Phänomen entspricht, also dass vielleicht es Kidnappings gab tatsächlich zu der Zeit oder irgendwie ein paar Jahre davor in Spanien. Aber wenn ich mir jetzt so drüber nachdenke, wir hatten ja schon Laien angesprochen, da ist es zum Beispiel unabdingbar, dass die Charaktere diesen migrantischen Hintergrund haben. So, ohne funktioniert dieser Film nicht, dann können wir das Narrativ sein lassen. Hier aber.
Das bedingt sich aber ja auch durch diese Banlieue-Gegend, in der das spielt.
Genau, aber das ist ein Film über die.
Klar.
Übers Banlieue, über
Migrantische. Achso, und hier ist das so ein bisschen abstrahiert, auch weil es überall sein könnte auf der Welt.
Genau.
Ja, logisch.
Das ist wirklich so, das könnten Spanier sein, das könnte in Russland spielen mit irgendwie, keine Ahnung, Entführern aus Nordkorea, keine Ahnung.
Ja, nee,
so.
Ist scheißegal.
Das ist, genau, weil ist, und das finde ich ja das Interessante, weil genau deswegen habe ich ja auch diesen Realismus-Aspekt angesprochen. Wir bekommen keine Infos, aber das ist ja das Geile an dem Film, dass wir nicht wissen, dass nur die Handlung das Entscheidende ist und dass nur in der Handlung wir die Charaktere auch wirklich kennenlernen. Ja. Show, don't tell.
Ja, du brauchst auch keinen Kontext, weil es eben weltweit funktionieren würde.
Genau.
Und ich meine, also natürlich gibt es Nationen, in denen Entführungen irgendwie zum Konzept gehören, so in Südamerika hast du da echt viele, wo du ja je nach Stand gar nicht ohne Security vors Haus kannst oder deine Kinder mit Security in die Schule geschickt werden müssen und so. Ein Freund von mir ist aus Brasilien deswegen zurückgekommen, weil der eine blonde Tochter hat und der sagt, er konnte die nicht ohne Securities in die Schule schicken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die entführt wird, damit dann, weil die davon ausgehen, blondes Kind, da muss irgendwie Geld dahinter stecken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die entführt wird, so hoch, dass die nach Deutschland zurückgekommen sind.
Ist Nordbrasilien, oder?
Das war, glaube ich, bei Sao Paulo in der Nähe.
Ah ja, okay. Naja, gut, okay. Da ist nochmal, weil zum Beispiel, also die Familie meiner Frau, die wohnt im Süden Brasiliens, Santa Catarina, da da ist sowas eher unwahrscheinlich.
Ja, ein Freund von mir.
Ja, bei Sao Paulo ist ja schon
so
die kriminellste Stadt der Welt, da geht einiges.
Ein Freund von mir hat auch in Sao Paulo gewohnt eine ganze Weile und wurde dann in seinem Haus überfallen mit allem dran und dann wirklich gefesselt und dann haben sie da irgendwie seine Bude ausgeräumt. Der ist auch mittlerweile wieder zurück nach Berlin. Also.
Ja, ein anderer Kumpel von mir ist direkt am Flughafen einfach ausgeraubt worden.
Ach, so, super.
Der konnte eigentlich gleich wieder zurück.
Stark.
Wow. Ey, Sao Paulo ist so mies.
Ja.
Du hast da ja auch ganz viele, weil das so riesig ist, ich glaube nur 17 Millionen oder noch mehr Lebende. Und du hast da anscheinend Taxifahrer, die sich halt weigern, in manche Bereiche zu fahren.
Ja.
Also wirklich wie so früher in New York, wo es heißt, nee, in die Bronx fahre ich nicht. So krass. Shit. Also ja, die Kriminalität ist da halt echt ein Thema.
War auch, glaube ich, die höchste Kriminalitätsrate irgendwie auf der ganzen Welt von allen Städten eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die waren ganz oben.
Ja.
Sao Paulo. Ja, aber gut, dass jemand mit vorgehaltener Waffe irgendwie, weißt du, zu verschiedenen Automaten gefahren worden ist und dann da irgendwie Geld abheben sollte, während
ist uns drei Meter schon passiert.
Nee, aber das ist eine Sache, also die definitiv schon mal vorgekommen ist. Das ist jetzt nicht fiktiv, sondern.
Ja, und das ist auch ein Teil dieses Realismus, ist nicht die Frage, ob es passiert ist, sondern die Frage ist, ob das wahrscheinlich ist, dass sowas passiert.
Ja.
So, und ich glaube, da das spielt einen ganz großen Teil von diesem Realismus mit, dass Leute irgendwie ihre Fassung verlieren oder dass Leute auf bestimmte Art berechenbar sind oder dass eben bestimmten Milieus solche Verbrechen widerfahren. Mhm. Das ist doch durchaus wahrscheinlich. Und das ist, glaube ich, der Charme dieses Films, ist sozusagen die Art, wie der Realismus hier aufgebaut wird.
Ja, und ich finde, was auch gut dazu beiträgt, ist das Ausmaß der Hilflosigkeit, also mit der die sich hier versuchen zu wehren, aber es ist halt, ne, also sie ihnen widerfährt ja schon auch ein recht hemmungsloses Ausmaß an Gewalt. So, deswegen finde ich dann eben die Mittel, die haben, so, es gibt hier wenig Situationen, wo ich denke so, boah, Alter, im Ernst, du hättest doch so einfach easy das und das machen können.
Ja, es gibt zwei, drei Momente, wo ich auch wo ich wieder diese Gedanken hatte.
Ja, ja.
Das ist großartig, dass ihr das sagt.
Also weil das Ding am Bankautomat war für mich halt eine so eine Sache, ne, wo ich dachte
zum Beispiel,
so, Digga.
Ja, zum Beispiel, oder auch, wo sie die Tochter irgendwie zu diesem Fenster bringen wollte und dann schiebt sie da irgendwelche Sachen durch die Gegend, anstatt ihr kurz mal Räuberleiter zu machen oder sich zu bücken, weißt du? Also das sind so Sachen, das fand ich halt super umständlich.
Mhm.
Aber war zu verschmerzen, weil ich glaube, in erster Linie gleich, was diesen Film so realistisch macht, ist, glaube ich, dass du die schiere Panik bei dieser Familie gesehen hast. Mhm. Die Tochter zum Beispiel, die Isa gespielt hat, du hast öfter mal einen Film, so einen Moment, wo du denkst, Alter, die sind viel zu cool gerade so mit dem, was passiert, weil sie sind viel zu lässig. Aber die war komplett außer sich den ganzen Film über. Ja. Die hast du nicht beruhigt gekriegt. War ja auch normal so, wenn du siehst, was da passiert und was da um sie rum passiert.
Spielt
die
auch echt gut.
Spielt sie mega. Ja. Und das sorgt natürlich auch für diesen gewissen Realismus. Mhm. Was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, dass genau das, was ihr gerade angesprochen habt, dieses Denken, was hätte ich denn jetzt gemacht? Das ist, glaube ich, richtig gut gemacht insofern, als das es euch engagiert, weil es euch genau, also nicht nur euch, sondern das Publikum, genau dort abholt, wo es eigentlich ist, nicht? Mhm. Weil wer schaut denn solche Filme? Mhm. Also es ist gerade so der gesellschaftliche Mittelbau. So, der denkt, okay, was würde ich in dieser Situation tun, wenn mir das passieren würde? So,
ja.
Und das ist eine Art, wie der Film oder beziehungsweise das Material das Publikum eigentlich praktisch schon dazu anstiftet, genau solche Überlegungen anzustellen. Hm. Und ich hab bei mir zumindest mal gemerkt, ich war sehr engagiert im Film dabei, obwohl ich fand den Film auf gar keinen Fall schlecht, das will ich nicht sagen, aber ich war jetzt nicht so wow, aber ich war trotzdem sehr engagiert, weil das war die ganze Zeit, oh, was werde ich tun? Und da kommen wir eben zu dem Punkt, was ich vorhin meinte, mit dieser Zweiartigkeit der Angst. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, letztes Mal, was ist, gibt's realistische und natürlichen und übernatürlichen Horror.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe nochmal nachgelesen bei Yoshi, S.T. Yoshi, übrigens Lovecraft-Forscher, großartiger Typ. Und der hat diese Unterscheidung gemacht und ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Und wenn du eine kontrollierte Umgebung hast, wie es hier der Fall ist, alles sozusagen gut ist, natürlich dringen sie in diese kontrollierte Umgebung ein, aber wir kennen das. Wir kennen Häuser, wir kennen irgendwie dieses Familiengefühl, wir kennen das alles. Das ist nicht outlandish für uns. Mhm. Was für uns natürlich schlimm ist, ist, was werde ich tun? Und das ist sozusagen genau, genau da, wo der, das zwischen Publikum und dem Principal Theme, würde ich sagen, so diesem Hauptthema, eine Verbindung geschlagen wird. Mhm. Weil, meine These würde ich jetzt mal sagen, ist die Frage, was werde ich tun, genau das Hauptthema. Auch nicht nur bei den Opfern, sondern auch bei den Tätern. Mhm. Weil letzten Endes geht es eigentlich, ich würde mal sagen, um den jungen Umzugshelfer, der sich entscheiden muss. Er ist die bindende Figur zwischen der Familie und diesen den anderen Verbrechern.
Der junge Umzugshelfer? Hm? Wen meinst du damit?
Naja, ich meinte wohl, da gibt es ja nur einen, der das Ganze angeleiert hat.
Ach so, okay.
Ja, er hat sozusagen die da draufgebracht.
Mhm. Ja.
Aber, und das ist glaube ich der Witz, der eine, der Anführer, der ist kalt und berechnend.
Ja.
Der weiß ganz genau, was er will. Und der ist, der geht ja auch über Leichen. Der andere ist ein Psycho. Mhm. Der will, wir hatten das ja auch letztes Mal mit diesem absoluten Böse, der will eigentlich nur Gewalt anstellen.
Ja.
Wenn Geld dabei rumspringt, ist gut, aber das ist nicht sein Hauptding.
Ja.
Der Junge, das lese ich natürlich in ihm rein, aber ich hatte das Gefühl, der wollte einfach nur ein schnelles Geld haben.
Klar,
so. Ja. Und dann merkt er auf einmal so, fuck, wo bin ich denn hier reingeraten?
Ja.
Es geht hier völlig schief.
Ja.
Und es geht meiner Meinung nach nicht nur, aber zum großen Teil um seine Moral. Was wird er tun?
Mhm.
Wird er sich auf die Seite des Allgemeinen und Kontrollierten stellen und die Familie retten? Oder gibt er dem dunklen Drang nach.
Das ist übrigens ein wichtiger Punkt bei dieser Überlegung, was würde man selbst tun, weil ich glaube, was der Weiße Hai zum Beispiel ausgelöst hat, dass man sich nicht mehr traut, ins Meer zu gehen oder bestimmte, wir hatten Hostel neulich, wo ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass damals, wenn du so Rucksacktourist warst, dass du Bratislava definitiv gemieden hast, weil du gesagt hast, Alter, ich habe keinen Bock da, diese Kindergangs zu begegnen. Und wenn ich jetzt, also normalerweise sind ja Home Invasion Filme immer so, du wohnst irgendwo und dann bricht irgendwie dieses Böse auf dich ein, so völlig ohne Vorbereitung. Und hier ziehen die ja gerade neu ein, eine neue Bude.
Mhm.
Und hier ist ja das Böse, was praktisch alles anleiert, diese Umzugsfirma.
Mhm.
Und wenn ich jetzt so ein krasses Haus da kaufen würde und ich würde eine Umzugsfirma irgendwo anrufen und hätte diesen Film vorher gesehen, den Abend vorher und würde denken, Alter, was machen wir jetzt? Tragen wir die Sachen lieber selber ins Haus oder... Das ist schon krass. Also ich glaube schon, dass der Film eine gewisse Wirkung dann hinterlässt, dass man irgendwie so ein mulmiges Gefühl hatte.
Ja, weil ich hatte auch kurz den Gedanken, dass ich dachte, also vielleicht auch, weil ich einfach vor nicht allzu langer Zeit umgezogen bin.
Mhm.
Ich hatte kurz den Gedanken, dass ich dachte, fuck, das ist ihre erste Nacht in der neuen Butze.
Mhm.
Wie ätzend ist das denn? Kannst du jemals zukünftig das war so irgendwo mittig, dachte ich dann so, können die jemals eine entspannte Nacht in dieser Wohnung verbringen? Weil die erste Nacht war einfach so.
Mhm. Ja, logisch. Also das geht natürlich gar nicht mehr, weil dich alles an jeder Ecke erinnert dich an diesen Vorfall, an dieser Nacht. Also die würden da nicht normal wohnen bleiben, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, oder? Eben, musst sofort wieder
ausziehen. Naja, jetzt sowieso nicht.
Ja, gut.
Okay.
Und ich verstehe das schon, aber ich glaube, sie hätten, glaube ich, größere Probleme, die sie aufzuarbeiten haben, als der Ort, wo sie wohnen.
Ja, klar. Zweifelsohne. Also Therapie ist auf jeden Fall das Nächste.
Mhm.
Aber ich finde, damit macht der Film halt schon echt eine Menge richtig, was so Stimmung angeht.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja genau, ich glaube, das ist genau der Catch-Effekt von diesem, was würde ich tun.
Mhm.
Aber scheint dir dann, scheint dir gefallen zu haben dann, unterm Strich, ja?
Ja, mich hat er echt gut da reingeholt.
Das war schon mein Faktor X bei dir, weil ich weiß ja, dass du nicht gern erschreckt wirst, aber das will der Film ja nicht per se, sondern der will also Spannung erzeugen.
Ja, eben.
Ist das ja was anderes.
Es geht hier nicht um darum, erschreckt zu werden.
Aber es ist halt schon so, weißt du, es ist halt schon so, der Film will dich halt schon terrorisieren.
Ja.
Mhm.
Und deswegen dachte ich so, dass du da vielleicht so auf Scheuklappen stellst und sagst so, nee, ich hab keinen Bock, mich hier terrorisieren zu lassen.
Nee, wenn ein Film eine Wirkung entfalten will und das schafft, so, dann kriegt er mich.
Okay.
Ist ja eigentlich fast schon auch egal, von welcher Stimmung.
Interessant.
Ja.
Das fand ich ja bei Riddick, um da nochmal drauf zurückzukommen, halt auch so schwierig. Der steigt mit einer 8- oder 10-minütigen Sequenz ein, wie dieses Raumschiff halt abstürzt. Und alles wackelt und es ist ein Schnittgewitter und Strobo und Schlag mich tot. Ich dachte permanent so, boah, Epileptiker sind so raus bei der Nummer. Was eine anstrengende Sequenz. Und dann flacht er halt voll ab, weil er dann erstmal ruhig ist. Und das ist, finde ich, schon mal sehr unglücklich gewichtet, weil die einfach super lang ist, die Sequenz am Anfang. Aber dann ist mir halt darauf basierend auch aufgefallen, wie scheiße der Film geschnitten ist, Alter. Du hast wirklich zum Teil halt eine übertrieben hohe Schnittfrequenz, um eine Wirkung zu erzielen, die er es aber nicht schafft. Und das, ne, hier haben wir, in dem Film haben wir lange Plansequenzen und die Wirkung ist tausendmal krasser.
Oh ja.
Und wir wissen und das dann, aus anderen Filmen. Wenn das Budget normalerweise klein ist, dann wird das durch Schnitte, durch schnelle Schnitte oder so, Schnittgewitter wird das dann.
Und hier haben sich genau im Vorfeld anscheinend überlegt, wie machen wir das? Und dann hast du bei Riddick aber durch dieses Schnittgewitter halt auch Anschlussfehler aus der Hölle und Achsensprünge noch und nöcher und so. Der Film ist wirklich auffällig scheiße geschnitten, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ist mir wirklich aufgefallen, wie scheiße der geschnitten ist.
Na gut, haben wir jetzt nochmal.
Ja, so, Riddick, genug gehatet. Nein, ich finde es halt nur jetzt im direkten Vergleich so auffällig, weil du hier eben wenig Schnitte hast und eben gut choreografierte Plansequenzen.
Ja,
absolut. Und er ist halt sehr kompromisslos und du weißt, ich bin Fan von.
Mir war beim Ende dann eh klar, so, okay, das war der Moment, wo Gessner mal einen Punkt draufgelegt hat.
Ja, ein halber Punkt war es definitiv, aber du hast vollkommen recht. Also, wenn ich am Ende nochmal so irgendwie den Mund aufmache und denke so, Alter, was?
Ja, ich war aber auch so, what? Oh, okay, geil. Ich fand's fett.
Das ist dann so, ich mag das nicht, wenn das so Hollywood-Enden hat, sondern.
Ja.
Aber das Krasse ist, dass man trotzdem ein bisschen drauf gewartet hat, ne? Also, weil die Situation gibt's ja her und der ist sich da selber echt treu geblieben, weil du hast dann nicht noch irgendeinen Heldenmoment oder so, die Figur bleibt auch konsequent. Und deswegen hat man ja so ein bisschen drauf gewartet, aber es kam dann halt trotzdem sehr krass und ich dachte so, fuck yeah, Alter.
Ja. Aber das ist auch ein Teil dieses Realismus, würde ich sagen, weil das einfach diese Kontingenz, nicht? Also das, was ist, aber nicht sein muss. Das ist ja sozusagen die philosophische Herleitung von Kontingenz. Es hätte, sagen wir mal so, es hätte anders laufen können.
Ja.
Und der Witz ist, ich hatte ja gestern auch nochmal, ich habe es mit meiner Frau zusammengeschaut.
Mhm. Ein romantischer Film.
Auf jeden Fall.
Date-Movie, perfekt.
Freitag der 13.
Stimmt, ja.
Genau. Sie war dann sehr unzufrieden mit dem Ende und dachte sich, ach, aber da hätte doch so das und so. Und dann dachte ich, naja, aber das ist doch genau der Witz da dran, dass es nicht so ist, wie wir es erwarten.
Ja.
Mhm.
Und das zeigt letztlich das sozusagen so eine Lebendigkeit, so eine Echtheit davon, weil die Welt und das Leben ist nie so, wie wir es erwarten.
Naja, ich behaupte ja, diese Erwartung kommt eh nur durch bisherige Sehgewohnheiten.
Ja.
Oder man wünscht sich etwas,
was
man nicht eintrifft, und dann ist man enttäuscht.
Genau.
Aber deswegen finde ich das auch so spannend, als ich dann auf Letterboxd so ein paar Bewertungen gelesen habe, die recht niedrig waren, war ich neugierig, was finden die Leute an dem Film scheiße, weil ich finde, der ist wirklich, also mal jetzt mal rein handwerklich, ist der Film super gut gemacht.
Also.
Weil Schauspieler sind top, die Kameraarbeit ist so durchdacht und super smooth und
auch so, also Sachen, die passieren im Laufe des Films, die du als Zuschauer dann vergisst, weißt du? Und dann siehst du in einem Moment später, 30 Minuten später, dass da jemand ausrutscht an dieser besagten Blutlache, weißt du?
Ja, weil auch manche Stellen dann im Off passieren und du spürst aber trotzdem, dass sie da stattfinden, obwohl sie außerhalb des Bildes stattfinden.
Ja.
Und deswegen ist, meine ich, sehr durchdachte Kameraarbeit hier.
Absolut.
Und deswegen ist der Film schon in vielen Departments echt sehr, sehr solide. Und jetzt weiß ich nicht, was ich ursprünglich sagen wollte, wie wir da hingekommen sind.
Bis dahin klang es gut.
Ja, ne? Ach so, die schlechten Bewertungen auf Letterboxd. Und weil ich dann wissen wollte, was finden die Leute an diesem Film scheiße. Und das sind halt schon primär Leute, die eben ein möglichst großes Gesplättere erwartet haben, die dann halt enttäuscht sind. die sagen so, hey, also groß erschrocken, hab mich hier nix und
ja, der geht schon gut zur Sache, also.
Ich finde auch, dass der hart ist mitunter,
ja.
Aber halt eben auch, weil er sich so real anfühlt.
Ja.
Also weißt du, es ist ja nicht so, als das würden genau hier reihenweise Köpfe abgetrennt, ja, oder ja, irgendwie stimmt, Leute halbiert oder sonst was. Auch da wieder wirklich nicht Riddick.
Hör auf, jetzt ständig Riddick, ja, mit jedem Film zu vergleichen.
Alles gut. Ist die gleiche Episode.
Riddick ist jetzt der Maßstab.
Ja. Nein, aber ich glaube, dass dann eben diese Sorte Horrorfan, wo es halt nicht blutig genug sein kann oder eben möglichst drüber immer, denen ist das hier halt eine Spur zu lasch wahrscheinlich.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja, aber gut, dann lässt du dich gar nicht auf die Stimmung ein, weil hast du den dann auf dem Handy geguckt und dir gedacht, ne, hob mich nicht groß ab oder
so. Um 13 Uhr, ja, auf dem Balkon.
Weil ich finde halt eben auch das Sounddesign, das spielt dir dem Film echt in die Karten und das, den musst du entsprechend gucken. Also.
Ja, wie gesagt, ja, den im Dunkeln auf jeden Fall, im Groß, nachts. Dann wird er seine Wirkung entfalten, bin ich auch der Meinung. Das ist wieder so ein Film, wenn man den nebenbei guckt, weißt du, und dann so bei Instagram rumscrollt oder so, dann natürlich, dann ja, nee, verliert er, verpufft er, aber.
Ja, aber 85 Minuten muss man sich doch mal auf was konzentrieren können.
Ja.
Oder?
Ja.
Auf jeden Fall.
Sollte drin sein.
Sollte man meinen.
Ja.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, also wenn Haunted Palace mal so Omas Eintopf war, das war eher für mich irgendwie so ein bisschen Flädlesuppe. Mhm. Also okay, eine gute Flädlesuppe kann verdammt gut sein, aber es ist...
aber es ist unaufregend.
Ja, irgendwie, ja.
Ja, okay. Aber das heißt, die haben dann hier auch... keine Ahnung, größere Elemente gefehlt, wie was Übernatürliches oder irgendein politisches Überbau.
Ja, würde ich auch sagen, das ist jetzt so straight dann so irgendwie, oder?
Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Ja, also tatsächlich, mir hat irgendwie so das gewisse Etwas gefehlt. Also so je ne sais quoi, so dieses. Mhm. Ich kann es auch wirklich nicht ausdrücken. Ich empfand alles wie, genauso wie ihr gesagt habt, sehr solide gemacht, sehr gut. Ich fand, wie gesagt, also ich bin total begeistert auch von der Art, wie der Realismus da eingesetzt wurde, aber
und dann geht dir das nicht irgendwie an die Nieren? Also ja, dann glaube, packt dich das nicht so?
Funny Games wäre eher für Julius.
Okay, gucke ich mir auf jeden Fall an. Aber es war einfach, genau weil das einfach so realistisch war, war das fast schon so alltäglich.
Bin der Dande.
Nee, vorne also, in der U-Bahn, nee, das gleiche Szenario und jetzt schon wieder, ey, wie lame ist das denn?
Ich habe in Nachbarschaften gewohnt, da ist das links und rechts passiert vom Gartenzaun. Okay.
Ja, so, also, oder vielleicht, also das kann natürlich sein, ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, so die 90er waren da nicht so der Hit. Okay.
Chikatilo war unterwegs, ja.
Genau, also solche Geschichten sind vielleicht verbreiteter gewesen als sonst irgendwo.
Ja, aber wenn du dann hier bist, ja live dabei und.
Ja, das stimmt.
Ich finde, es ist, also, fand den schon hart.
Ist denn also.
Hart ist er auf jeden Fall, das will ich also. Ich will hier nicht sagen, dass das kein krasser Film ist.
Jetzt hast du über deine Frau berichtet, also dass sie mit dem Ende nicht so zufrieden war, aber fand sie den ansonsten spannend und
ja,
so?
Ja, doch, auf jeden
schon.
Fall. Ja.
Also die war da auch.
Die war ja auch, dabei. Das finde ich ja genau das Groß, was der Film großartig macht, ist dieses eben engagiert sein.
Reinholen, ja.
Genau, und dieses, ich bin dabei, ich leide mit, ich denke aber auch mit. Mhm. Das können andere Filme, also zum Beispiel jetzt dieses Haunted Palace, das macht es auf jeden Fall nicht. Mhm. Das ist wirklich so Omas Eintopf, da lässt du dich bedienen, da ist so, oh, da kannst du dich zurücklehnen und da kannst du auch Instagram nebenbei scrollen, wenn du möchtest. So, das ist nicht so eine Herausforderung. Also wenn es einen Pluspunkt gibt bei diesem Film, dann ist das eben genau dieses reingezogen werden.
Ja, und das finde ich, also ist für mich immer ein Riesenplus bei Filmen, wenn die es halt schaffen, mich so da reinzuziehen in die Welt, die erzählen.
Freut mich.
Ja.
Ja, Azubi, hast ein gutes Ding hier geliefert.
Ja, finde ich auch. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wo ihr da gelandet seid. Solide.
Solide, sagst du ja. So abmildernd. War ich wohl zu hoch. Naja, gucken wir mal. Lösen wir auf oder lesen erst die anderen Punkte vor?
Ja, wir können auch noch erzählen, was er eingespielt hat, weil das dann doch irgendwie faszinierend. Aus den 100.000 sind fast 1 Million geworden. Knappe 970.000. Und die Punkte sehen folgendermaßen aus. 6,4 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist hier bei 49.
Das ist dünn.
Ja. Letterboxd 3,3. Weil es dann eben doch auch viele gibt, die den langweilig finden.
Okay.
Ja. So, Auflösen.
8 ist korrekt.
Geil.
Du?
Ich bin auch bei 8.
Oh.
Guck mal, da klingeln wir.
Klingen wir dreifach?
Ich bin bei 7.
Nein. Da klingen wir nur zweifach. Julius 7.
Julius 7, ja. Okay.
Das hätte ich nicht gedacht, dass der Lee hier so hoch ist, muss ich zugeben. Das hat mich dann wieder, der letzte Film hat mich wieder reingeritten.
Mhm. Ja, ich zähle dir mal zusammen.
Mach mal.
Du kannst ja mal erzählen, was, keine Ahnung, erzähl irgendwas.
Ich erzähl mal, was wir in der übernächsten Episode besprechen.
Was? Ach so, wegen Dave oder was?
Nein, Mann, keine Ahnung. Du wolltest gerade sagen, erzähl mal, was wir in der Support-Episode hatten, aber das haben wir ja schon letzte Episode gemacht.
Ja, deswegen bin ich ja.
Kann ich höchstens erzählen, was wir in der nächsten Episode. Ach doch, das kann ich wirklich erzählen.
Ja, manchmal mit Dave haben wir doch Programm, oder nicht?
Genau, weil in der nächsten Episode ist Classic Dave da und da können wir schon mal erwähnen, was wir mit ihm aufnehmen. Also wir nehmen mit ihm eine Support-Episode auf, das wird die 175. Da reden wir über Tiger and Dragon. Crouching Tiger, Hidden Dragon heißt er, glaube ich, im Original.
Mhm.
Und dann nehmen wir noch eine reguläre Episode mit ihm auf. Und da haben wir als zwei gemeinsame Filme. Der eine heißt Johnny Got His Gun. Johnny zieht in den Krieg.
Mhm.
Und der zweite ist Psycho.
Ah.
Der Hitchcock-Klassiker. Auch ja. Mal. Wird auch mal besprochen von uns. Große Lüge. Im Podcast. Guck mich nicht wieder so an, ich habe ihn schon.
Entschuldigung, da zucke ich immer gleich zusammen.
Mal, große Lücke, hier
große Lücke, denke ich immer gleich. Guess hat den nicht gesehen.
Nein, man, in unserer Tabelle denke ich dann immer so.
Aber du hast ihn noch nicht in 4K in dieser sensationell restaurierten Fassung gesehen.
Nicht nur das.
Und das steht an.
Es wird die erste 4K auf meinem neuen Beamer. Also, es ist die Einweihung meines. Ich sehe zum ersten Mal 4K-Scheibe bei mir in der Bude.
Ey, und was sie da soundtechnisch rausgeholt haben aus dem Film, das war alles zu spät.
Ja?
Ja. Die haben halt ein echtes 5.1 kreiert aus einer ursprünglichen Monospur und da ist auch was zu drauf auf dem Making-of, das ist sensationell.
Also wäre dann nicht cool, wenn ich einfach diesen Audioausgang von dem Beamer benutzen würde als einzige Lautstärkequelle.
Ja, entgeht dir was.
Entgeht mir was, ja. Sagst du, ja. Ja, gut.
So kriegst du halt mit, dass irgendwie ein Duschvorhang von links nach rechts gezogen wird und du hörst das im Sound, also es ist super flashig.
Okay.
Krass. Ja.
Cool. So, wie sind die Punkte ausgegangen?
Ja, Guess und Julius haben beide -3, schlussendlich. Und ich habe -2,5.
Oh, knappe Kiste heute.
Richtig knappe Kiste, aber du hast recht, der letzte Film hat es dann wieder gerissen.
Der hat es wieder gerissen, Mann, verdammt. Der unberechenbare Lee. Aber gut, es sei dir gegönnt. Glückwunsch zur heutigen Episode.
Danke.
Halber Punkt.
Ja.
Es gibt einen Sieger. Wir probieren es beim nächsten Mal nochmal.
Ja, aber ich verbessere mich, ne?
Ja,
das also schon.
Von was war das? 13?
Ja, auf jeden Fall hast du einen Rekord gesetzt, glaube ich.
Das war nicht ohne, ja.
Und jetzt bist du hier gleich auf mit Guess, das ist so super.
Ja, also -3 ist schon ein solides Ergebnis, da brauchen sie sich nicht schämen.
Super.
Kennst uns langsam, offensichtlich.
Ja.
Das war noch so, ich weiß nicht, wie die Filme bewerten, aber jetzt, beim zweiten Mal, beim dritten Mal gewinnst du.
Ja.
Ja, das machen wir auf jeden Fall ein drittes Mal, mal mindestens. Also das, jetzt hast du ja noch mehr Anlässe, hierher zu kommen.
Ja.
Deswegen, wenn du da Zeit für hast, deine Arbeit das zulässt, dann kannst du jederzeit gerne wiederkommen.
Du bist herzlich willkommen. Die Episode war ja auch relativ spontan auf die Beine gestellt. Also wir sind ja da immer open-minded. Und danke nochmal fürs Mitgucken, unser gemeinsamer Auftragsfilm und so. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass da unsere Gäste immer so offen sind und sagen, wir sind dabei.
Dann
sind
hat
dabei.
Die Frau auch noch gleich mitgeguckt.
Ja,
voll gut.
Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für solche Vorschläge, weil ich habe sozusagen so meine Listen, die ich irgendwie abarbeite, aber wenn immer wieder was Neues reinkommt und vor allen Dingen gerade so was romanisierte Länder angeht, bin ich immer dabei. Frankreich, Portugal, Spanien, liebe Zuhörerinnen, ich freue mich das nächste Mal auf eine portugiesische Version.
Sehr gut.
Auf einen guten Vorschlag.
Ja, da gibt's ja auch einiges.
Haben wir im Hinterkopf. Ja, ich bedanke mich auch bei unserem Azubi Dennis, weil ich habe von dem Film noch nie was gehört. Also der wäre komplett an mir vorbeigerauscht.
Ja.
Das ist mal wieder ein Auftragsfilm, wo ich sage, sehr cool, bereichert meine Sammlung.
Ja,
war heute im Briefkasten.
Ach, gleich, so schnell gleich.
Gleich geordert.
Alter, du bist zu krass.
Tatsächlich.
Ja, sehr schön.
Ja.
Alright, dann nochmals danke an alle, die uns supporten. Danke an Julius, dass du heute hier warst.
Vielen Dank an euch.
Dann sind wir raus.
Danke, Lee.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.